Hans Krankl, Fußballer, Goleador, Legende. Rapidler des Jahrhunderts und Held von Córdoba. 34 Tore in 69 Länderspielen für Österreich. Zweifacher WM-Teilnehmer, fünfmal Österreichs Fußballer des Jahres. Europapokalsieger und spanischer Cupsieger mit dem FC Barcelona. Zweimal Meister und viermal Cupsieger mit Rapid. Mit 41 Toren für Rapid 1978 Gewinner des Goldenen Schuhs. Insgesamt fünfmal Torschützenkönig in Österreich, einmal in Spanien. Trainer unter anderem bei Rapid und Salzburg, ÖFB-Teamchef. Sänger, DJ, Sky-Experte. Familienmensch, Vater und Großvater, Johann K.
Freundschaftsspiel. Pass in die Tiefe. Mit Thomas Drockeschütz. Heute zu Gast Hans Krankl.
Es ist mir eine besondere Ehre, mit Hans Krankl ein Freundschaftsspiel zu bestreiten.
Hallo, es gibt
Hans.
Keine Freundschaftsspiele.
Heute Kollege. Auch nicht?
Nein. OS Cup, Meisterschaft, gut. Europacup.
Nur Pflichtspiele.
Das ist jetzt Champions League.
Genau. Hans, wir reden über
Finale.
Dich. Finale. Wir reden über dich, über dein Leben. Du wirst demnächst 68. Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Du wirkst so.
Wirklich? Also das am Beginn des Gesprächs zu sagen, ist natürlich, bringt mich in eine gewisse Depression.
Das wollte ich nicht.
Jetzt bin ich schon in der Nähe von 68, ja. Ja, das Leben geht weiter. Anscheinend wäre ich schon 68, ja, ich bin zufrieden, toi, toi, toi. Ich bin gesund, die Familie ist gesund. Das ist die Hauptsache.
Und das ist dir als Familienmensch natürlich auch das Wichtigste im Leben, oder?
Das Allerwichtigste, ja.
Du bist irgendwie gelassener geworden, oder?
Ja, ich glaube, das wird man mit dem Alter, ich glaube, das ist so. Du hast mir das gesagt von Baric, mir sind die Tränen gekommen und jetzt habe ich gelesen, dazu gehen wir ein paar Reaktionen drauf und einer hat dann geschrieben, ja, der Krankl ist mir jetzt wieder sympathischer, weil vor einigen Jahren habe ich etwas verärmt und aufgeregt gewirkt. Und also das dürfte dich bestätigen, das dürften irgendwelche Leute auch erkennen. Also ich erkenne es nicht, aber gelassener, naja, kommt drauf an, was es sich handelt. Ja.
Aber du bist möglicherweise immer authentisch, das warst du als Spieler, das warst du als Trainer, das bist du jetzt auch als Sky-Experte, oder?
Absolut. Authentisch zu sein ist etwas, jetzt bin ich 68, und wie ich 60 war, wie ich 50 war und wie ich 40 war und wie ich 30 war, habe ich mich auch nicht verstellt, denn ich bin so, wie ich bin. Ich finde, jeder Mensch soll so sein. Man soll versuchen, die nicht so guten Sachen zu verbessern, wenn man das will, wenn man das überhaupt will. Und alles andere, authentisch ist für mich ein großes Lob eigentlich.
Mich fragen zum Beispiel immer wieder Leute, ob du wirklich so grantig bist, wie du manchmal wirkst.
Das ist gerade, was ich jetzt gesagt habe, das hat der auch geschrieben.
Und dann sage ich immer, du bist überhaupt nicht grantig.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich verstelle mich oft. Also
bist du nicht authentisch?
Da ich jetzt ja Sänger bin, meine große Liebe, der Singer, habe ich ja immer wollen Schauspieler sein. Irgendwie gehört das zu meiner schauspielerischen Leistung. Grantig zu wirken, weil wenn ich wo bin und es ist irgendwie, es wird mir zu eng, dann kann ich schon grantig werden, aber grantig wirken, das ist alles mit meiner schauspielerischen Leistung verbunden. So richtig grantig bin ich sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, ich selber würde sagen, überhaupt nie, aber das wird nicht stimmen, aber ganz selten. Und das, aber das, die Art und Weise, dass mich manche Leute so sehen, das ist gut so.
Ja. Ist das auch ein Schutzpanzer, den du dir zulegst?
Ja, auch das zählt dazu. Sicherlich in der Öffentlichkeit, wenn einer sagt, der ist so arrogant, darf niemand sein. Arrogant war ich nie in meinem Leben. Grantig, ja. Außerdem bin ich ein geborener Wiener, also mir ist das angeboren. Ich kann eh nichts dafür. Grantig, ja, aber manchmal verstehe ich mich. Das darf ich nicht sagen, weil dann wissen es die Leute.
Aber ich habe ja auch schon einige Male mit dir erlebt, wenn wir zum Beispiel in ein Stadion gegangen sind oder zu irgendeiner anderen Veranstaltung, in ein Hotel beispielsweise, wenn du den Raum betrittst, dann sind natürlich fast alle Augen sofort auf dich gerichtet. Ist dir das unangenehm manchmal?
Nein, jetzt nicht mehr, weil ich schon gewohnt bin. Durch die vielen Jahrzehnte, das war immer so, das ist halt, wenn du Fußballer bist und ein paar Goal geschossen hast und bei Rapid gespielt hast und auch bei FC Barcelona, naja, und ein paar andere Clubs, dann kennt man dich. Aber das habe ich mich schon lange gewöhnt.
Gut, und das dauert dann keine 30 Sekunden, bis irgendjemand daherkommt und ein Autogramm möchte oder jetzt neuerdings in den vergangenen Jahren ein Selfie. Und ich habe noch nie erlebt, dass du eines abgelehnt hättest.
Naja, es gibt schon, wenn ich mag zum Beispiel keine betrunkenen Menschen, das ist mir, da wäre ich grantig. Da wäre ich grantig zum Beispiel. Das sind, wenn man drüber redet, kommt man drauf, da wäre ich grantig, da darf mich keiner angreifen, betrunken und so weiter nicht. Ich habe zum Beispiel immer das gelernt von meinen großen Idolen, von den österreichischen Idolen, nicht von den großen, was ich gehabt habe, sondern von den österreichischen Idolen. Von Gesa Gallus angefangen, über den Erich Falk, über den Hansi Putzig, über den Rudi Flögel. Das waren meine Heroes, mit denen habe ich zusammengespielt, das muss man sich mal vorstellen. Und von denen habe ich gelernt, besonders der Gesa, der Gallus und der Erich Falk, die haben mich aufgenommen, wie ich mit 17 Jahren in die Erste gekommen bin. Und bei denen war ich immer am Zimmer und die haben sich gekümmert um mich. Und da habe ich gelernt, ganz einfach gut zu sein. Und ich habe das gelernt, irgendwie auch von den Leuten, schon so lange her. Gut muss man immer sein und Autogramme muss man immer sein, freundlich muss man immer sein zu Kindern. Und Kinder darf man ja nicht, dass das passiert, dass Mama jetzt sagt zu einem Kind, so jetzt ist es aus. Also das versuche ich zu vermeiden. Für Kinder habe ich immer alles übrig, ein Selfie oder Autogramm oder was auch immer.
Du liebst Kinder, du bist Großvater. Wie sieht dein Alltagsleben derzeit aus? Auch in diesem besonderen Jahr, in dieser Corona-Krise?
Naja, jetzt sind wir sehr viel zu Hause. Ich mache jeden Tag meinen Weg und mache Südwalking, weil Nordwalking kann ich nicht machen. Nordwalking ist mit den Stecken.
Nordic Walking.
Ich gehe, Nordic Walking ist mit den Stecken. Ich sage, ich gehe Südwalking, weil ich den Süden lieber habe und weil ich keine Stecken nehme. Weil ich komme damit blöd vor und gehe jeden Tag meine Stunde schnellen Schrittes, um das Gewicht zu halten in der Corona-Zeit um alles. Und ich sehe, dass es wirklich nur mit denen geht. Wenn ich nicht jeden Tag gehe, wäre es ein wenig bedenklich. Daher, für Familie trifft sie, wann sie darf, wie viel dürfen. Wir halten uns an diese Sachen, die aufgegeben sind, aber die Familie kommt immer zusammen.
Ja. Wer waren deine internationalen Idole, weil du gerade genannt hast, mit denen du bei Rapid zusammengespielt hast?
Dazu würde dieses Podcast-Interview zu lange dauern, aber ich nehme nur ein paar heraus. Meine zwei größten Idole waren als ganz junger Spieler, als 14, 15, 16-Jähriger, der George Best von Manchester United. Das werden viele Junge nicht wissen, wer das ist. Das war der Erste mit langen Haaren. Der hat gehabt lange Haare bis zu den Schultern, hat gehabt das Leiberl heraus, hat gehabt die Stutzen unten. Und das war mein Idol. Außerdem war er ein begnadeter Dribbler und ein großer Spieler der 68er-Mannschaft von Manchester United. Das war mein erstes Idol, weil bei dem war die Gesamtposition für uns Buben ein Wahnsinn. Der zweite, etwas später, den ich dann gesehen habe, kennengelernt habe, sogar George Best, leider nicht mehr, war der Johan Cruyff, ein großes Vorbild für mich als Spieler und als Trainer. War ein begnadeter Spieler, einer der besten, die es je gab. Zählt in die Kategorie Messi, Maradona, Pelé, gehört der Cruyff dazu, auch der George Best bei mir. Und der war mein Idol, weil den Fußball, wie er gespielt hat, in dem Moment, wo er den Ball gekriegt hat, schneller zu werden, explosiv zu werden, das habe ich mir so angeeignet als Spieler. Ich habe das auch ein bisschen kennen, auf eine andere Art, aber der Johan Cruyff war immer mein Vorbild. Und als Trainer dann bei Barcelona, der hat eine ganz große Zeit gehabt bei Barcelona als Trainer. Und das war eigentlich als Trainer mein Vorbild als Trainer. Ich habe mit ihm über Fußball diskutieren können, 4, 5 Mal, einige Zeit in der Kabine. Und das ist mir geblieben als Trainer, das habe ich gehabt. Ich habe das nie wem erzählt und ich habe das nie gesagt mit damals hat begonnen, die Raumdeckung und so weiter in dieser Zeit. Und auch schon das moderne Spiel, das Cruyff dann später, dieses unbedingte Pressing und so weiter und diese unbedingte schnelle Balleroberung. Das habe ich alles aufgesagt für ihn. Ich habe das als Trainer dann auch irgendwie in einer gewissen kleinen Art und Weise versucht weiterzugeben, aber das ist natürlich schwierig. Er hat bei Barcelona natürlich lauter Superspieler gehabt. Aber das waren so meine Idole, jetzt muss ich sagen. Der Messi, der Maradona, der Pelé. Ende nie.
Und du bist der direkte Nachfolger als Legionär bei Barcelona von Johann Cruyff
geworden. Auch der Nachfolger. Ja.
Genau. War das auch eine besondere Ehre für dich, auch eine Bürde?
Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich habe das dann erst mitgekriegt, wie ich drüben war und die Zeitungen, das war dieser spanische Gag, die Zeitungen sind gekommen, der Kranke ist der Nachfolger von Johann Cruyff, und ich habe gesagt, das ist super. Ich kann nicht der Nachfolger sein von einem, der vielleicht der beste Spieler der Welt ist oder einer der besten Spieler der Welt ist. Ich komme aus Österreich, bin von Rapid und schieße zwar viel Goal, aber der Cruyff ist für mich, es war mein Idol. Die haben das sehr bewundert, aber ich habe dann gesagt, der Cruyff ist immer mein Idol und mit dem darf man mich niemals vergleichen. Das geht auch nicht. Aber ich habe gesagt, eines ist sicher, ich schieße mehr Tore wie der Cruyff. Boom, das war natürlich dort eine Zündung, aber ich habe Wort gehalten. Ich habe viel mehr Tore geschossen wie er. Also das Wort habe ich gehalten. Das haben sie auch dann anerkannt. Darum habe ich auch den schönen Beinamen und Spitznamen und eine Verehrung. El Goleador gibt es keinen zweiten in Barcelona und woanders da nicht. Und das haben sie mich genannt und das ist eine große Ehre für mich, so einen Spitznamen zu kriegen. In Österreich bin ich der Hansi. Im Fußballspielen in Spanien bin ich El Goleador, aber auch der Hansi.
Gehen wir nochmal zurück zu Rapid, zu deiner Anfangszeit. Kannst du dich an dein allererstes Pflichtspiel für Rapid erinnern?
Ja. Wir werden sollen mit der Rapid Junioren spielen, am Rapidplatz ein Freundschaftsspiel. Der Rapidplatz ist unter Wasser gestanden, wie so oft, abgesagt.
Pfarrwiese?
Wir waren, bitte?
Pfarrwiese damals?
Pfarrwiese, Rapidplatz. Und abgesagt, alle mörderisch enttäuscht. Wir können nicht spielen, Pfarr. Vorher ist gekommen der Trainer, Pechanka damals, einer meiner Trainer, Robert Körner und Sepp Pechanka, die besten Trainer, die es je gab für die Jugend, und hat zu mir gesagt, Hansi, du und der Büschensl, ich fahr jetzt mit der Ersten. Die Erste hat ein Freundschaftsspiel in Pinkerfeld, also nicht weit von dir daheim, also
naja.
in deinem Bundesland.
Genau.
Na, wir sind zu Salzstein, Herr Staat, haben sie natürlich ein Wahnsinn, 17 Jahre, sind dann zum Bus gegangen, da sind schon alle drin, haben alle begrüßt, alle bei sie natürlich, grüß Gott. Grüß Ernst und ich. Wir haben dann gespielt gegen Pinkerfeld. Ich habe gleich von Beginn an gespielt, weil der Putzig Hans, der damals der Mittelstürmer war, damals schon 33 Jahre, glaube ich, den haben sie geschont. Ich habe gleich von Beginn an gespielt. Also ich habe nicht gewusst, wo in der Kabine hingehen soll, zu welchem Level, weil ich war immer der Neiner. Aber in der ersten Parapit habe ich mir nicht, was soll ich für eine Nummer nehmen? Und bin halt reingegangen und habe geschaut und da ist gelesen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und weiter. Und bin halt so stehen geblieben und Ding, und der Flügelroller hat dann zu mir gesagt, dann geh ich zum Neiner, nimm dann nur, so wie in der Union. Ich bin dann hier und war natürlich fix und fertig und weg und weiß gar nicht, normal berührst du gar keinen Ball, weil du so aufgeregt bist. Es war dann 4-0, ich habe das vierte Tor sogar geschossen. Der Büschernstl hat auch gespielt, links außen. Also es war, man sieht, jetzt bin ich fast 68, man glaubt das kaum. Und ich erinnere mich noch an dieses, das vergisst du nicht als Fußballspieler. Diese Momente.
Sehr prägend. Und diese Nummer 9 sollte dann deine Nummer sein bei Rapid. Du warst dann kurz an den WAC verliehen,
ja.
Aber hast dich im Prinzip sehr schnell durchgesetzt bei Rapid. Warum? Weil du einfach so viel Talent hattest?
Naja, ich bin ein Jahr zum WAC gekommen, deswegen, weil ich bin dann immer reingekommen in die Rapid-Erste. Und da war damals der Gerdi Springer Trainer. Der war damals als Peitschenknaller, also ganz ein strenger Trainer und Kondition ohne Ende, das habe ich auch dann kennengelernt, als ich im Trainingslager mit war. Und da habe ich sehr schnell bemerkt, heute verstehe ich das, damals als Junger verstehe ich das nicht, aber ich habe als Junger schon bemerkt, dass der auf junge Spieler nicht gesetzt hat, aber der war der Rapid-Trainer, der hat sich nicht können mit mir beschäftigen, der hat müssen gewinnen und wenn nicht, haben sie ihn rausgehauen, was schließlich eh so war. Und deswegen bin ich zum WRC gegangen, weil ich ganz einfach gesehen habe, der Trainer hat für junge Spieler nichts über. Und der Fahrkehrig war damals in der damals Anglo-Elementarversicherung, hat der geheißen, und da war der Chef, der Sponsor vom WRC. Und der hat für mich gefragt und hat gesagt, die wollen die haben, geh dort hier, ja, dann ist der eh weg und dann bist du zurück. Und ich bin durch diese Vermittlung von Erich Falk bin ich eigentlich zum WRC Elementar gekommen und habe dort ein Jahr gespielt. Es war aber dann schon nach einem halben Jahr so weit, weil ich so viele Tore in der Regionalliga ausgeschossen habe, dass Trainer ist dann geworden, der Loschek. Und der Loschek und der Robert Körner, dem das dann so ein bisschen übergehabt. Und der Robert Körner war mein Jugendtrainer. Und der hat gesagt, du kommst sofort zurück. Und das ist dann aber nicht gegangen. Ich bin dann als WRC-Spieler, ich habe dann ein Jahr gespielt in der Regionalliga Ost, bin dann als WRC-Spieler ins Trainingslager mit der Rapid Ersten gefahren, was natürlich dem WRC-Trainer nicht, der war nicht besser drüber, weil der hat gewusst, da wird professionell trainiert. Bin im halben Jahr im Winter ins Trainingslager mitgefahren nach Spanien, schon mit Rapid, weil sie gesagt haben, also der kommt zurück. Also dann ist dieses legendäre Match mit Hinteregger passiert, wo ich 8 oder 9 Tore geschossen habe in einem Spiel. Dann war es am nächsten Tag fix, der kommt zurück zu Rapid sowieso. Das war eigentlich meine Geschichte zum WRC, das ein Jahr, wo ich ausgerechnet bin. Dann bin ich zurück zu Rapid und bin reingekommen in die Mannschaft, war der Neiner. Auch da mit 19 Jahren, habe immer gespielt und habe eigentlich seit Beginn gleich Tore geschossen und dann halt von Jahr zu Jahr immer mehr.
Und dann ist es relativ schnell auch ins Nationalteam gegangen, 73, erstes Länderspiel unter Leopold Stasny.
Der Stasny hat mich gut ins Nationalteam, ein super Trainer, super Mensch. Und der hat gerade in dieser Zeit, wo er so, dass er angefangen hat, die Nationalmannschaft umzubauen, dort eigentlich, das muss man fairerweise sagen, da hat er eigentlich die große 78er-Mannschaft hat eigentlich da begonnen. Mit einem Generationswechsel ein bisschen und mit Spielern. Die Alten sind alle rausgefallen. Ich habe damals noch mit Hasel Franz gespielt, mit Gustl Starek noch gespielt. Die sind alle schon langsam aus dem Team ausgeschieden. Und da ist eine neue Generation gekommen. Das war eigentlich der Beginn der 78er-Mannschaft.
73, dein erstes Länderspiel und dann kam eigentlich deine stärkste Saison, 77-78. Europas Torschütze des Jahres, goldener Schuh damals mit 41 Toren. Dann kam die WM, dann kam Barcelona. War 77-78 dein Jahr, wo du den Durchbruch dann wirklich geschafft hast, zu einem international anerkannten Stürmer?
Ja, muss aber noch ergänzen, ich habe 1974 den silbernen Schuh, zweitbester in Europa gewonnen, das darf man nicht vergessen.
Natürlich.
Das muss man bei so einem Interview auch hervorheben, weil auf den bin ich auch stolz. Damals war ich zweitbester, 78 war ich sogar bester. Ja, damals, natürlich, damals mit Argentinien, mit der Weltmeisterschaft, hat meine internationale Karriere begonnen und dann der Wechsel zu Barcelona, na, das war dann das Nonplusultra, was es gibt nicht mehr wie den besten Verein der Welt und das ist für mich Barcelona und mehr geht nicht.
Du hast einmal gesagt, was Hollywood für einen Schauspieler ist, ist Barcelona für einen Fußballer.
Eine sehr gescheite Aussage von mir und eine besonders richtige. Es stimmt, es ist so, ich glaube, es stammt nicht Copyright von mir, sondern ich habe das einmal gelesen von irgendeinem berühmten Spieler, ich weiß aber nicht mehr welcher, weil ich würde lügen, der hat das selber gesagt wie ich. Es ist ganz einfach so, dass Hollywood für einen Schauspieler ist, Barcelona im Fußball. Es gibt noch 1-2 andere Vereine, wo man das auch nennen kann, aber nicht mehr.
Welche?
Zum Beispiel Real Madrid, mit großem Respekt. Dann ist ja ein kleiner Unterschied.
Was macht für dich heute noch den Reiz des FC Barcelona aus?
Der Club ist ein Stadion mit 100.000 Leuten. Wenn du vis-à-vis auf das schaust, lässt du das. Mess Keon Club, das ist Katalan. Mas Keon Club auf Castellano, also in Katalan Mes Keon Club, das ist damit alles erklärt. Barcelona ist mehr wie ein Fußballclub. Das ist die Anschauung der Katalanen, die sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte unterdrückt wurden. Vom Franco-Regime natürlich in Spanien, das weiß man, wenn man sich mit der Geschichte befasst, und die immer ein eigenes Volk waren, die Katalanen, sehr stolz, sehr mutig, sehr gut, sehr tüchtig in ihrer Arbeit. Und das ist eine Weltanschauung. Das ist so, das ist auch in Spanien, das ist Real Madrid, das ist die Hauptstadt, das sind die Königlichen, die Reyes, die Könige gegen Barcelona, das sind die Katalonier, das ist was, das ist mehr wie Fußball.
Kannst du das deshalb auch nachvollziehen, dass sich die Katalanen jetzt selbstständig machen wollen, sich lossagen wollen von Madrid in den vergangenen
Jahren? Ja, ich kann es nachvollziehen, die Frage ist, ob es gut ist. Das wage ich nicht zu beurteilen, obwohl ich mich natürlich auch für diese Sachen interessiere. Auf der einen Seite imponieren mir diese Leute, die eigenständig sein wollen, selbstständig sein wollen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es ihrer Wirtschaft gut tun würde. Gott sei Dank habe ich das nicht zu entscheiden oder brauche nicht mitzuentscheiden. Obwohl ich sage, ein bisschen ein Katalane bin ich, aber ich bin ja zu viel Katalane, dass ich das wählen könnte, und das möchte ich auch nicht.
Dann kam, bevor du nach Barcelona gegangen bist, noch die Weltmeisterschaft 78 in Argentinien. War das im Nachhinein dein absoluter Karrierehöhepunkt?
Naja, ja, einer der Höhepunkte. Das war, ein Höhepunkt war für mich der Rapid Meistertitel, der Rapid Cup-Siege, der Barcelona Europacup-Sieg, die Nationalmannschaft vom Biss, wo wir gut gespielt haben, und wo wir 78 war so, dass das natürlich einer der Höhepunkte war, wobei man ja ständig dann immer wieder auf Córdoba trifft. Und ich sage das so oft, da war ja viel mehr wie Córdoba. Man muss sich einmal vorstellen, in der heutigen Zeit, das müssen junge Menschen sich einmal überlegen. Wir sind Gruppensieger geworden vor Brasilien und Spanien. Und die vierte Nation, Schweden, ist nach Hause gefahren. Wir waren Gruppensieger. Wir haben Spanien 20 geschlagen, wir haben Schweden
8 Tore von Schachten und Kranke, dann und 1-0.
Wir haben gegen Brasilien 1-0 verloren, weil wir müde waren. Nur deshalb waren aber Gruppensieger vor Brasilien und Spanien. Wenn ich das heute sage, denke ich mir, rede ich einen Blödsinn, das kann ja nicht stimmen. Es stimmt tatsächlich, das muss man sich einmal... Was das für eine Mannschaft war, sage ich immer, 78, bei allen Respekt, jede Generation soll ihren Respekt haben, auch die heutige Nationalmannschaft ist sehr gut aufgrund der vielen Legionäre, aber 78, das habe ich gesagt, das darf ich für mich sagen, das darf ich für mich behaupten, es war die beste Nationalmannschaft, die es in Österreich je gegeben hat. Auch wenn ich nicht recht haben sollte, ich darf es sagen, das war die beste Mannschaft, was wir gehabt haben. Jede Position super besetzt mit internationaler Klassespieler, jede Position.
Gut, 82 war die Mannschaft ja eigentlich auf dem Papier zumindest genauso stark. Warum hat das damals dann nicht mehr funktioniert?
Ganz eine einfache Antwort, ohne den Namen zu nennen, wir haben nicht den richtigen Trainer gehabt.
Also dann nenne ich den Trainer Felix Latzke.
Ja, das war in diesem Moment, ich möchte ihm nicht nahe treten, weil das so lange her ist und das tue ich auch nicht, oder nachtreten. Er war in dem Moment nicht der richtige Trainer. Das kann ich jetzt beurteilen, er hat vieles falsch gemacht. Und wir waren, und aufgrund dessen waren wir nicht in dieser Form, in dem wir sein sollten. Ich war der Meinung, dass 82, 4 Jahre nach Argentinien hätte die Mannschaft fast noch besser sein müssen. Das weiß ich nicht.
Da gab es 2 Siege gegen Algerien, gegen Chile und dann die Schande von Gijón. Wie blickst du jetzt auf dieses Spiel zurück?
Es war eine Schande, das Spiel. Es war nichts ausgemacht. Es ist eh so oft gefragt worden, wie soll es da was ausmachen? Es ist ja absoluter Schwachsinn. Aber die Deutschen sind gekommen. Die Deutschen müssen, man muss die Ausgangsposition kennen, die Deutschen haben müssen gewinnen gegen uns, um überhaupt noch aufzusteigen.
Nach einer Niederlage gegen Algerien.
Und ich habe jedem das erklärt, ich erkläre es hier wieder in diesem ausführlichen Interview, Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, Deutschland wieder nach Hause zu schicken, hätte ich sie geschickt. Und am liebsten waren wir gewesen in der 90. Minute, das ja gut ist. Wir waren es nicht imstande, weil wir waren nicht gut. Die Deutschen haben das gar nicht gemerkt. Die waren mit 1-0 durch Rubisch damals hochzufrieden, dass sie feiern und noch dabei bleiben. Wir haben nicht den Power gehabt, um sie da zu schlagen. An dem Tag nicht. Und der Pauli Breitner, mein Alwegs Freund und ein paar andere haben immer gesagt, na jetzt passt schon, ist eh gut. Wir führen jetzt eins nur, hört's auf und das passt eh. Wir sind beide aufgestiegen. Und wir haben natürlich gesagt, ja, weil wir waren selber nicht in der Lage. Nur wenn ich nur einen Moment die Chance der Lage gehabt hätte, wären sie nach Hause gefahren. Das glaubt mir, glaube ich, jeder.
Natürlich. Du hast schon immer am liebsten gegen die Deutschen gewonnen, oder?
Naja, freilich, weil es ist ganz einfach immer ist. Es ist bis heute die David-Goliath-Geschichte. Es ist keine böse Geschichte. Es ist eine Geschichte von einer großen Rivalität, gegen die ich immer angekämpft habe, weil die halt alles besser haben. Die haben eine bessere Infrastruktur, die haben größere Vereine, die haben größere Stadien, die haben modernere Stadien, die haben mehr Geld. Wollen uns aber immer, haben uns, zumindest in meiner ganzen Zeit, haben uns immer belehren wollen. Und ich lasse mich nicht gerne belehren und haben immer gesagt, wir sind nicht die Wappler und sie sind die Gurden. Wir sind der kleine Bruder, sie sind der große Bruder. Wie man weiß, in Familien kämpft der kleine Bruder manchmal gegen den großen Bruder. Und das war immer meine Überzeugung. Da ist überhaupt keine Böswürdigkeit dabei und nichts, weil ich schon oft gesagt, ich kämpfe so gegen das, Österreich, Deutschland und für das habe ich so gelebt. Meine besten Freunde bei Rapid waren immer Deutsche. Ich habe als junger Mensch kennengelernt in Bernd Lorenz, leider ist er auch schon gestorben vor einiger Zeit. Ein super Mensch, ich habe kennt den Herbert Gronen, der ist gekommen von Alemannia Aachen, links und rechts aus und ich war mit 19 Jahren der Mittelstürmer. Zwei Piefke an meiner Seite, die waren super Burschen, super Haber. Später war bei uns der Emil Krause von Hannover 96. Das war mein Zimmerkollege. Also mehr brauche ich dann für meine Sympathie nichts haben, aber die Sympathie bleibt bei den Personen. Im Fußball haben wir immer gegen einen müssen kämpfen. Ich verehre den Franz Beckenbauer mein ganzes Leben lang, weil das ist für mich eben so ein großer Mensch, den ich als ganz junger Mensch kennengelernt habe, bis ich auch Weltstar war und bei Barcelona war. Und der war immer so ein super Kerl, den ich so gut leiden kann. Also, es gibt schon Leibende auch.
Wie empfindest du das, wie die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren mit dieser Ikone des deutschen Fußballs, mit Franz Beckenbauer, umgeht?
Ganz schlecht. Ich habe ihm das in einem Telefonat auch gesagt. Ich habe mal telefoniert von ihm aus Salzburg mit ihm. Konnte ich telefonieren vor einem Jahr erst oder was. Es ist ihm nicht gut gegangen. Das habe ich gehört, leider nicht gut gegangen. Auch aufgrund dessen, aber er hat eine schwere Operation. Ich weiß jetzt nicht, ob er vorher war oder nachher. Es ist mir nicht gut gegangen und ich habe gesagt, Franz, das ist ein Wahnsinn, ich bin bei dir. Ich meine, das hilft ihm eh nichts, aber er hat sich sehr gefreut darüber. Aber die Art und Weise, wie mit denen umgegangen wurde, wegen dieser Sache mit der Weltmeisterschaft, das ist eine Frechheit. Dasselbe ist immer passiert und passiert immer im Weltfußball und überall anders da, wo es da passiert ist. Und da ist er nicht dafür verantwortlich. Er hat die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt. Das dürfen die nie vergessen und das, meiner Meinung nach, sind sie mit ihm da sehr schlecht umgegangen, sehr böse. So hat er sich nicht verdient und er hat, glaube ich, unter denen sehr gelitten.
1978 war Franz Beckenbauer nicht mehr dabei in Córdoba.
Der Breitner auch nicht.
Der war dann 82 allerdings wieder dabei.
Ja, aber der hat sich 78, sagt er immer, er erzählt er immer, wenn man bei so legendäre Seniorenspiele waren in der Halle, wo er mitgespielt hat, hat er immer gesagt, seid froh, dass ich nicht dabei war, noch gerade war, sage ich, sei du froh, weil dann war er da dabei gewesen, bei den Fällen. Also, da gibt es schon wieder Gefechte. Der ist so ein typischer deutscher Typ, mit dem muss man schon kämpfen.
Gut. 78 hast du ihnen eben zwei Tore geschossen und hast sie heimgeschickt. Geht dir Córdoba, dieses Thema, auch hin und wieder auf die Nerven?
Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Córdoba, ich war dabei, habe zwei Goal geschossen. Und ich war nicht ihr allein, und ich sage 100 Mal, das war eine tolle Mannschaft. Natürlich kommt der Torschütze mit 2 Toren noch dazu gegen den Weltmeister Deutschland, kommt dann groß raus, na okay, sehr okay. Aber alle anderen waren genauso gut wie ich und wir haben sie 3-2 geschlagen und wir waren in diesem Jahr, wir waren in diesem Spiel besser wie die deutsche Nationalmannschaft und das geht mir überhaupt nicht auf die Nerven. Das kann ich immer wieder hören und das werde ich immer wieder hören und denen, denen es aufs Nerven geht, die sollen auch dran, die brauchen nicht zuhören. Aber das ist ein Stück, das was ich sage immer. Sage ich schon wieder zum 10. Mal in 20 Interviews. Das ist ein Stück österreichische Fußballgeschichte. Österreich hat 50 Jahre gegen Deutschland nicht gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Jetzt werden wir sehen, wann es wieder ist. Österreichische Fußballgeschichte bei einer Fußballweltmeisterschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Ich freue mich, aber ich büte mir darauf nichts ein. Ich habe dafür nichts gekriegt. Ich habe gut gespielt und ich bin dann nach Barcelona gekommen. Aber nicht nur aufgrund dieses Spiels, sondern aufgrund anderer Spieler genauso. Aber dieses Spiel in Córdoba war wunderbar. Und du kannst mich immer wieder fragen und ich erinnere mich immer wieder daran.
Und natürlich auch gerne und das soll auch so sein. Hans, ein Teil dieses Freundschaftsspiels ist auch immer, dass ehemalige Weggefährten eine Videobotschaft senden. Eine Frage stellen, eine kleine Anekdote erzählen und wenn wir schon bei 78 sind, wenn wir schon bei Córdoba sind.
Meine Weggefährten.
Ja. Aha. Berti Vogts meldet sich jetzt zu Wort.
Berti, super.
Hallo Hans, Berti Vogts hier. Ich glaube, du bist ein wenig überrascht. Ich wollte dir nur noch mal sagen, dass du ein ganz Großer bist, aber ich habe dich auch zum ganz Großen gemacht mit dem Sieg damals von Österreich über Deutschland, wo ich noch ein Eigentor erzielt habe, damit ihr wirklich da noch den Sieg erringen konntet. Aber nochmal, es war schon ein tolles Spiel und ein großer Sieg für Österreich. Etwas anderes, und da muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln, ist es richtig, dass du Andreas Herzog 3 Jahre trainiert hast und er meint, er wäre ein großer Spieler, aber er ist so groß, wie er sich selber sieht, ist er nicht. Aber dass man 3 Jahre mit so einer Persönlichkeit auskommen muss, ja, das spricht für deine Größe und das spricht dafür, dass du den Fußball über alles liebst. Okay, mach's gut, Berti.
Leichter Seitenhieb von Berti Vogts. Man muss sagen, Berti Vogts und Andi Herzog haben wir gemeinsam gearbeitet bei der US-Nationalmannschaft, sind auch befreundet, kommen richtig gut miteinander aus. War das schwierig, der Andi? Der jetzt ja auch dein
muss
Kollege ist.
Zum Berti kommen. Er muss erst zum Berti kommen. Berti ein super Mensch, super Typ, das sieht man wieder. Habe ich kennengelernt, dann viel mehr noch mit ihm geredet. Österreichischer Teamchef, Schottland-Teamchef und ich habe dort noch 2-0 gewonnen. Er wurde befetzt von den schottischen Journalisten. Ich habe ihn damals in Schutz genommen, natürlich, aber zu Recht. Wie er da war mit der Aserbaidschan-Mannschaft, bin ich zu ihm gefahren. Die haben trainiert in der Südstadt, irgendwo bei der Südstadt. Habe ich ihn besucht beim Training, hat er sich riesig gefreut. Das ist echt. Es war auch ein großer Fußballer, ein großer Verteidiger, super Verteidiger.
Jetzt haben wir noch einen Deutschen gefunden, den du magst.
Noch einen?
Ja, Berti Vogts.
Ja, Berti Vogts. Es gibt noch mehr. Gut. Es gibt noch mehr. Zum Andi Herzog ist zum Sagen, Andi Herzog war ein großer Spieler, ja, muss man sagen. Bei mir, bei Rapid noch nicht, aber er war schon bei Rapid sehr, sehr gut. Und er hat sich dann natürlich bei Werder Bremen in der deutschen Bundesliga noch gesteigert. Also der Andi Herzog war sehr, sehr gut, ein großer Spieler.
Es gab eine Zeit, da bist du nicht so gut mit ihm ausgekommen.
Naja, es hat einmal einen Wickel gegeben, weil er irgendwas gesagt hat mit dem Ding, aber das haben wir ausgestanden. Über das möchte ich auch nicht reden, weil da damals war ich sehr, gar nicht besser, eher gekränkt. Ich will auch nicht drüber reden, aber es war wirklich eine Zeit, sind wir nicht miteinander ausgekommen und aber das ist jetzt vorbei.
Das war bei während der Euro 2008, ja, dass du nicht mehr Teamchef warst.
Wir haben sie dann ausgesprochen. Ich habe zu denen ein Verhältnis gehabt wie zu keinem anderen Spieler. Nicht? Das kann sich ja kein Mensch vorstellen, wie der war, oft kindisch und wie der verletzt war und wie der beleidigt war. Und ich musste da meine ganze Kraft als
Pädagoge,
Vater, größerer Bruder, Freund und sein Trainer. Also zum Behandeln war er nicht leicht, aber er war ein sehr guter Spieler.
Kommen wir nochmal zurück zur WM 78. Da gab es eine Sexaffäre, Hans. Auf allen Titelblättern war der
ja,
damals.
Ja, die Bild-Zeitung, bei der Bild-Zeitung war das natürlich, bitte, was soll man sagen, die Bild-Zeitung, die lebt von denen. Es war damals eigentlich das erste Mal im Fußball, dass das passiert ist, dass die Frauen zu einer Weltmeisterschaft gekommen sind, zu den Männern. Dem geht eine Vorgeschichte vor, dass in der Stadthalle haben wir einmal einen Auftritt gehabt mit der Nationalmannschaft und da war ein Mann von der, ich glaube, die erste war das damals, erste österreichische Sportkasse hat das damals geheißen, der hat gesagt, wenn die Mannschaft kommt, wenn die Mannschaft die Gruppe übersteht, die ja nicht zum Überstehen war mit Brasilien, Spanien Schweden. Und Schweden, darüber habe ich schon gesprochen, wenn die Mannschaft das übersteht, dann zahlt die erste Flüge für die Frauen und die Frauen dürfen ihre Männer in Buenos Aires, wir waren in Moreno, in Argentinien besuchen. Na, das ist dann passiert. Das ist dann passiert und der hat natürlich, musste Wort halten. Die haben das gezahlt und die Frauen sind dann zu uns gekommen. Also das war damals undenkbar, Frauen in Trainingslager und die waren dann bei uns und haben sie eine Sexaffäre gemacht daraus. Das war eher sehr belustigend. Aber es hat dann genug Wickeln gegeben, intern und hin und her und deswegen und warum. Und wir fahren nicht und wir fahren und müssen da. Also der Säcki hat es da nicht leicht gehabt, muss ich jetzt sagen. Rückblickend gesehen.
Helmut Zenekovic,
der Deutsche. Helmut Zenekovic hat es da nicht leicht gehabt in diesem Moment mit diesen Sachen, weil das war damals lustig und dann nicht lustig und dann wieder lustig.
Gut. War ja dann so, dass die Frauen dann offiziell in Buenos Aires waren, ihr hattet offiziell keinen Kontakt zu euren Freundinnen oder Ehefrauen und habt dann irgendwie geschwiegen drüber und dann ist es irgendwie doch rausgekommen, weil ist ja auch irgendwie heute undenkbar, du hattest als Spieler während der WM 78 eine Kolumne in der Kronenzeitung.
Ja. Ja, deswegen habe ich auch das zuerst habe ich gelogen und habe gesagt, die Frauen waren nicht da. Und dann ist aber dieser Wickel rausgekommen und da war dann ein bisschen eine Streiterei und dann war es mir wurscht und dann habe ich gesagt, nein, sie waren doch bei uns, aber sie waren nur einmal bei uns. Und da ist gegangen, ob sie ein zweites Mal kommen können und wir wollten das, das hat der Säcke dann nicht wollen. Also ein ewiges Hin und Her. Also heute nachher kann man sehr lachen darüber und Sexaffäre klingt gut, klingt gefährlich.
Hans, wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause und dann reden wir gleich weiter.
Rund um Weihnachten und Neujahr stehen einige interessante Duelle in der englischen Premier League auf dem Programm. Und im Jänner kehrt dann auch die deutsche und österreichische Bundesliga aus dem kurzen Winterschlaf zurück. Und weil es immer für noch mehr Spannung sorgt, wenn man auf den Ausgang eines Spieles wettet, hat bwin ein äußerst interessantes Angebot für Sie. Bei bwin gibt es für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt bwin bis zu 100 Euro als Freebet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie auf bwin.com/freundschaft. Also registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro. Dann Wette erstellen, Joker auswählen und gemütlich mit der bwin-App mitfiebern.
Und nach der Weltmeisterschaft 1978, Hans, bist du dann nach Barcelona gewechselt. Dabei solltest du eigentlich zum FC Valencia gehen. Es gab da schon eine Übereinkunft zwischen Rapid und Valencia.
Ja, als ich in Argentinien war, hat sich Rapid schon mit Valencia geeinigt. Über die Ablösesumme natürlich immer mit denen, dass sie gesagt haben, der Spieler muss einverstanden sein. Das habe ich damals erfahren von Dr. Fani in Argentinien, dass mich Rapid an Valencia eigentlich verkauft hat. Habe gesagt, ja, sie können verkaufen, wenn sie wollen, aber sie müssen warten, bis ich wieder komme, bis ich wieder zurückkomme und dann werden wir das überlegen. Na klar, nicht, weil ich nicht dort ja sagen. Na und wie es so war, kam es so, der Doktor hat mich dann angerufen, ein paar Tage später, als wir noch in Argentinien waren und hat gesagt, wir waren die letzten Tage und er hat gesagt, ihr kommt an den und den Tag zurück, zwei Tage später kommt der Barcelona-Präsident mit dem Trainer nach Wien, sage ich. Super, super Schmäh, Dr. Leiband, was hast du noch? Nein, hat er gesagt, das ist kein Schmäh, das ist die Wahrheit, die kommen nach Wien. Vizepräsident, Präsident und der Trainer. Tatsächlich sind die gekommen und wollten mich beim FC Barcelona haben. Ich habe mir dann natürlich sofort gesagt, ich möchte nur zu Barca, ich will nicht zu Valencia. Ich wusste, dass das noch eine größere Ehre und Herausforderung ist, bei FC Barcelona zu spielen. Und bin dann in Wien zu ihm gefahren, in die Kanzlei, da waren diese Herrschaften versammelt, sehr freundlich, super. Damals mein Trainer, Lucien Muller, noch dazu ein Straßburger, Franzose, der Deutsch konnte, und der hat mir natürlich sofort mit Schmäh gepackt und hat gesagt, Herr Kranke, damals Herr Kranke, ich will, dass Sie mein Mittelstürmer sind, und da kommt nichts anderes in Frage, und ich bitte, für mich war das schon klar. Und so habe ich bei Barcelona...
Ja, aber du hast dich angeblich dann schon geziert, oder? Du hast die Verhandlungen da so kurzfristig verlassen.
Du warst alles... da war es alles Sachen, das ist ein Wahnsinn. Dieses Interview ist sehr enthüllend.
Wie war das damals? Bist du wirklich aufgestanden und heimgefahren?
Nein, es war so... Ja, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Wir haben verhandelt und es ist dann gegangen um... In der heutigen Zeit waren es sowieso Peanuts, aber es ist damals um einige Peanuts gegangen, wo ich gesagt habe, nein, das will ich haben. Ich müsste jetzt lernen, was das war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es auch erzählen, weil so viele Jahre danach schütte ich mich nicht. Aber es ist um irgendwas gegangen, um Geld und so weiter. Und sie haben gesagt, naja, das geht nicht mehr. Und ich habe gesagt, naja, ich will das unbedingt haben. Also es ist... dann eine Badstellung gewesen, und ich hab zum Doktor dann gesagt, die haben nicht Deutsch verstanden, der Franzose, der Trainer schon, ich hab dann gesagt, ich fahr jetzt heim. Also der hat zum Zappen auch gefragt, du kannst nicht heimfahren mit Verhandlungen, also sag ich, nein, ich fahr jetzt heim, weil wenn sie das nicht machen, dann geh ich nicht hin. Nicht so. Sturschellert, wie ich bin, war ich auch damals so, im Nachhinein war es gut so, bin wirklich nach Hause gefahren, und die haben die Gespräche abgebrochen und haben dann gesagt, okay, wir ziehen uns auch ein bisschen zurück und so weiter. Und es war noch etwas anderes zum Verhandeln in der Kanzlei. Ich habe gesagt, ich fahre heim. Er ist mit mir rausgegangen, war total nervös. Wenn er das Interview einmal hören wird, da wird er lachen drüber. Er hat zappet, dass irgendeiner geht, hat mich begleitet bis zum Aufzug. Mein Aufzug gesagt, komm zurück. Ich habe gesagt, nein, komm nicht zurück. Ich habe zu ihm einen Warnsatz gesagt, der sich bewahrheitet hat, auch. Daher ist er wahr. Ich habe gesagt, wenn ich daheim bin, ich hab damals haben wir noch gewohnt in Adela, ich habe gesagt, wenn ich daheim bin in Adela, rufst du mich an und sagst, ich soll zurückkommen. Ich habe gesagt, du kannst nicht fahren. Ich bin gefahren. Bin daheim angekommen und er hat mich angerufen. Und ich bin wieder zurückgefahren.
Aber angeblich hast du noch gewartet.
Nein, gewartet habe ich nicht. Irgendwas habe ich noch gegessen. Nein, ich habe dann nicht gewartet. Ich bin dann wieder zurückgefahren, und es wurde das dann alles ausverhandelt und dann Unterschrift, also war dann gleich durch die Unterschrift und so weiter, und dann ist der kleine Champagner, wo in jeder Glasl da, und dann hurra. Und mir war es klar, ich bin dann nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, du, in 2 Monaten sind wir in Barcelona. Die hat auch schon geschaut, die hat geschluckt, die hat auch geschluckt. Ich muss dann die Geschichte erzählen, wie man sich da als Mensch fühlt, oder wie mich als Mensch gefühlt habe. Ich habe dann unterschrieben und war der glücklichste Mensch, bin bei FC Barcelona. Die Zeitungen waren dann natürlich 5 Tage voll mit FC Barcelona krank und super und Bum und Chuck und Chin. Das war alles in Ordnung. Es war dann ungefähr Zeit. Es war dann noch Urlaub, aber ganz kurzer Urlaub, glaube ich, 1,5 Wochen nur. Und wir sind dann wieder zu Hause gefahren nach Wien. Und dann ist der Tag der Abreise gekommen. Und das war, zuerst bin ich allein gefahren. Nein, dazwischen bin ich allein gefahren und wurde vorgestellt. Mit Dr. Fahne, du wirst den ganzen Tag immer dumm sein, von Radio zur Fernsehstation und Gabeln und die 1000 Journalisten und ein Wahnsinn. Das war auch dazwischen. Dann bin ich wieder nach Hause, und da ist diese Zeit vergangen. Diese Zeit war ungefähr, sage jetzt einmal, vielleicht 6 Wochen. Und dann war der Tag der Abreise, wo wir gefahren sind, mit den Kindern zum ersten Mal nach Barcelona. Dann waren wir schon ein bisschen mulmig, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann gewohnt in einem Hotel an der Ramblas, ein Hotel von Vizepräsident Gaspard, der bis heute mein persönlicher Freund ist. Also zu denen habe ich dann eine Beziehung gehabt, nicht nur die Beziehung von Spieler und Präsident, sondern Das ist dann schon ein Freund, der war damals bei den Umfeuer sehr maßgeblich daran beteiligt, dass da nichts passiert ist, durch Zufall. Und der ist ein persönlicher Freund geworden. Und in einem Hotel von denen haben wir gewohnt, an der Ramblas. Kann mich erinnern, oben im fünften Stock in einer Suite. Heiß war es, dass es nicht geht, die Klimaanlage, wir können nicht so auftauen. Wegen die Kinder, die waren klein. Der Johann war Kindergarten und die Sander war erste Klasse. Ja.
Genauso Sander war fünf und Johann war zwei.
Der Sander war in ersten Klasse und der Johann war ist dann in den Kindergarten gegangen. Und es war unerträglich heiß. Die Kinder haben gebrochen und durch das Essen und waren, also eine fürchterliche erste Zeit. Ich bin jeden Tag mit dem Taxi zum Training gefahren. Und vom Training habe ich dann, muss ich sagen, das ist auch wieder etwas, weil es dort gleich Leihwand waren, weil ich dort gleich Tor geschossen habe und weil ich sofort eine Beziehung gefunden habe zu den anderen Spielern, die halt super Menschen waren, super Freunde. Nach dem Training haben immer andere Spieler zum Hotel zurückgeführt. Und diese erste Zeit im Hotel war schwer. Das war ungefähr doch eineinhalb, zwei Wochen, wenn nicht mehr. Und dann, dabei haben wir schon Wohnung geschaut, immer wieder Wohnung geschaut und haben wir dann eine gefunden. Als wir dann in der Wohnung waren, hat sich dann das Leben normalisiert. Das ist halt so. Das ist sehr schwierig, mit einer Familie im Hotel zu wohnen. Noch dazu war es jeden Tag heiß, unglaublich. Das war unfassbar. Und dann, als wir dann in der Wohnung waren, hat sich das Leben dann normalisiert.
Man muss ja auch sagen, es gab damals nur zwei Legionäre. Der zweite neben dir war Johann Neskens.
Ja.
Ansonsten hast du eigentlich nur mit Spanien zusammengespielt. Das hast du von Anfang an gleich einen Bezug.
Ich habe ein bisschen ein Faible für Fremdsprachen. Ich mache das sehr gern. Und ich rede gerne Englisch und Italienisch mit Ole Völler und Spanisch. Und daher, ich habe ein bisschen ein Faible dafür und ich interessiere mich für Fremdsprachen schon immer. Daher habe ich da ein bisschen einen Vorteil gehabt. Ich habe gern Spanisch gelernt. Ich habe sehr schnell Spanisch gelernt. Und es wäre auch nicht anders gegangen. Mein einziger Bezugsperson war der Johann, der Neskens. Der hat mir alles gezeigt. Der hat gesagt, da ist der erste Supermarkt. Da gehen wir zum Friseur, da nehme ich den mit, dort gehen wir hin. Also der hat mir alles gezeigt. Der hat mir natürlich geholfen. War natürlich mein bester Freund. Aber ich war auch gleich mit den anderen gut. Ich habe mich immer interessiert für das, was geredet wird. Und habe Spanisch gelernt. Meine Frau hat Spanisch gelernt bei einer Spanischlehrerin, dessen Sohn auch unser Freund wurde der Familie, der jetzt der CEO bei Bayer Leverkusen ist, der Fernando Caro. Also auch da ist eine Beziehung geblieben zu Katalonien, mit denen ich heute noch zusammenkomme. Und heute ist er der Chef bei Bayer Leverkusen, ein echter Katalane. Und dadurch ist mir das Ganze leichter gefallen. Und das ist ganz einfach ganz wichtig, die Fremdsprache wirklich zu sprechen, sie wirklich sprechen zu wollen. Ich weiß das von Südamerikanern, die ich gehabt habe, als Trainer, die ganz einfach so zart sind, die nicht aus dieser Glucke herauskommen und nur Spanisch reden und sie nur spanische Filme anschauen und sie nur spanische Bandeleine legen und ganz einfach nicht mit denen fertig werden, weil das halt vielleicht auch eine andere Mentalität hat. Ich hab das gern gemacht und dadurch habe ich auch sofort Anschluss gehabt.
Bevor wir über die Zeit in Barcelona noch reden, reden wir über den Doktor, wie du ihn nennst, Scandafani. Was ist er für dich? Manager, Anwalt, Freund, Mentor, Lebensmensch?
Der Dr. Fani, den habe ich kennengelernt, 77, war mein Freund, ist mein Freund und ist über die vielen Jahre jetzt schon sehr schnell, er ist für mich wie ein größerer Bruder. Er ist nicht mein Manager, er ist nicht mein Anwalt, er ist mein Freund und er ist mehr wie ein Freund. Er ist der Taufpate von der Maria, von meiner Tochter, von der jüngeren Tochter. Und er ist ein väterlicher Freund und ein großer Bruder. Und das ist er wirklich und so ist es.
Ja, und er hat auch diesen Transfer eben zum FC Barcelona für dich verhandelt, eingefädelt. Im 59 Spiele, 44 Tore ist deine Bilanz. Bei Barcelona?
Nur wenig.
Bitte?
Bin nicht zufrieden. Hätte keiner mehr schießen.
Ja. In Valencia hättest du, das ist auch noch ein interessanter Aspekt, mit Mario Kempes zusammen spielen sollen. Also Torschützenkönig damals, der WM 78 in Argentinien, der dann später nach Österreich gekommen ist.
Ein super Freund, Mario, super Mensch, super Fußballer, der beste Spieler der Weltmeisterschaft 1978 für mich, Kapitän von Argentinien. Und ja, da haben damals schon die spanischen Journale berichtet, wir hätten noch daheim Bilder von mir und vom Kempes, K&K in Valencia. Dazu ist es leider nicht gekommen. Hätte mich sehr gefreut, aber ich habe müssen den anderen Schuh anziehen.
Ja. Dein erstes Tor in der Liga hast du dann in Valencia geschossen.
Das war ganz lustig. Haben wir verloren.
Zwar verloren, aber, aber eben doch.
In der 94. Minuten verloren durch einen Elfmeter, nicht, natürlich nicht gerechtfertigt, aber wem sage ich das natürlich?
78, 79 bist du gleich Torschützenkönig geworden in Spanien mit 29 Treffern. Warum hast du dich so schnell zurechtgefunden in dieser tollen Liga?
Ich habe, wie ich zuerst gesagt habe, ich hab zu den Charaktere dieser spanischen Spieler gepasst. Asensio, Rechach, Migueli, Sanchez, Heredia der Argentinier, Pio, Olmo, Zuviria, Costas, Atola, das waren Burschen, zu denen habe ich gepasst. Ich hab ab dem ersten Match die Tore geschossen. Sie haben gesehen, da kommt einer, der hilft uns beim Spiel. Und es war sofort eine gewisse Sympathie da, eine Freundschaft. Und die hält bis heute, obwohl wir sie nicht jedes Jahr sehen. Aber immer, wenn ich hinfahre und triff einen von den alten Spielen, und man trifft immer ein, zwei, drei, vier andere, beim Spiel gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht gespielt ist, dass da man umarmt sich und man ist, wie man die Zeit stehen bleiben war, über 40 Jahre her, und das ist etwas Schönes. Das hat gepasst. Es hat sportlich gepasst, also das heißt, es hat im Beruf gepasst. Ich habe das gebracht, was sie von mir erwartet haben, und es sind sofort daraus richtige Freundschaften geworden, und das ist im Profifußball sehr schön.
Und du bist gleich im ersten Jahr mit dem FC Barcelona Europapokalsieger geworden. Man kann sich es heute gar nicht mehr vorstellen, das war der erste Europapokalsieg für den FC Barcelona.
Das muss man wiederholen, weil das ist wahr. Der erste internationale Bewerb, den Barcelona gewonnen hat, haben wir in Basilea gegen Fortuna Düsseldorf 4-3, Europapokal, der Cupsieger, erster internationaler Titel, was Barcelona gewonnen hat. 1979, korrekt.
Du hast das 4-2 erzielt damals in der Verlängerung in Basel gegen Fortuna Düsseldorf. Das war dann im Prinzip die Entscheidung in diesem Spiel. Dabei war gar nicht klar, ob du wirklich spielst, denn es gab ein schreckliches Ereignis davor, Autounfall deiner Frau.
Ja, leider Gottes, möchte ich schnell erzählen. War das Spiel gegen Espanyol, das Stadtderby. Ich bin in der 30. Minute ausgeschlossen worden, wegen Kopfstoßes. Die haben gehabt, Espanyol hat damals einen Verteidiger aus Paraguay gehabt, der war für mich angesetzt.
Manndeckung damals noch?
Ein Ungustel, Manndeckung, und der hat einen gehabt, was gegangen ist. Und einmal habe ich mich gewehrt. Und der Schiedsrichter ist leider daneben gestanden. Ich habe ihn einen Kopfstoß versetzt und wurde ausgeschlossen. Der zur Sicherheit auch, weil das hat er sich nicht traut, hat aber nichts gemacht. Und ich war schneller fertig mit Umzügen und so weiter. Und wir sind dann gefahren, und es war noch Verkehr auf der Avenida Diagonal. Und wir haben diese Avenida Diagonal überquert, und als wir auf der anderen Seite waren, Avenida Diagonal ist die große Straße quer durch Barcelona, eine ganz breite Straße mit 6 Fahrspuren, und daneben sind Nebenfahrbahnen. Da sind wir umgefahren, und bei der Nebenfahrbahn ist uns leider Gottes einer auf dieser Seite gerade, wo sie gesessen ist, reingefahren. Wir waren in einem Mini, also das extrem.
Weil dein Auto in der Werkstatt war?
Ja, mein Auto war in der Werkstatt, wir sind in einer Mini von einem Freund gefahren, und das ist natürlich das Ungünstigste, und der ist ja hinten auf der Seite reingefahren, und sie war dann verletzt und hat gehabt, was man dann Gott sei Dank gleich gesehen hat, innere Verletzungen, und sie musste operiert werden, ist dann 4 Stunden operiert worden. Das war sehr hakelig. Also das war dann, Intensivstation und so weiter.
Drei Tage die schlimmsten Stunden deines Lebens?
Ja, ja. Drei oder vier Tage war Intensivstation und dann war normaler Krankenhausaufenthalt, aber die Verletzungen waren sehr, sehr schwer aufzunehmen, wie es nicht.
Aber das war auch die Zeit, wo du unheimlich viel Unterstützung erfahren hast in Barcelona. Da wurden zu Blutspenden aufgerufen und tausende Menschen sind sofort ins Spital gegangen, um Blut zu spenden.
Das ist auch der Grund, dass ich noch eine größere Beziehung habe, abgesehen von dieser Freundschaft, die Zuneigung und das Mitgefühl dieser Leute, wie das damals passiert ist, war unglaublich, abgesehen davon, dass, und zwar in der Früh wurde ein Aufruf im Radio, ist gewesen ein Aufruf, dass sie Blut spenden sollen, weil sie brauchen ein Blut. Für die Frau vom Mittelstürmer von Barcelona ist schwerer Verkehrsunfall und sie brauchen das Blut. Und die gesamte Brigade der Feuerwehrleute, Bomberos und die Polizier von Barcelona sind dort in 20erschaften und mit den Bussen dort hingefahren und haben Blut gespendet. Die Feuerwehrleute und die Polizisten. Und also unglaublich. Und Leute haben sie dort gemeldet, die haben sie dann gar nicht mehr genommen, weil dann schon zu viel war. Also eine Anteilnahme war unglaublich und dieses Blut hat man gebraucht. Darum sage ich, meine Frau ist keine Österreicherin, sondern eine Katalanin, aber echte. Weil die hat sehr viel bekommen und das war das wichtigste Argument in diesen Momenten, dass sie das gebraucht haben und das war die Zuneigung. Aber dann auch nachher die Geschenke, was wir gekriegt haben und die Madonnen und die schwarze Madonna und die Statuen und sogar der Reh hat einen Brief geschrieben, also der Juan Carlos hat damals geschrieben, der Präsident, und wir haben das zu Hause aufgehoben, diese ganzen Sachen, also eine Frau ist gegangen ins Spital und hat ein Kruzifix unter die, ich weiß nicht, wie die reingekommen ist, hat das unter dem Kopfpolster gekriegt, also eine Anteilnahme, die seinesgleichen zu, das war natürlich eine Sache, das war unfassbar. Und daher habe ich durch diese böse, schiere Sache, traurige Sache, noch viel mehr Beziehung natürlich dorthin. Das ist ganz einfach erklärt.
Und 11 Tage später war eben dann das Endspiel in Basel gegen Fortuna Düsseldorf. Das klingt alles, was das Sportliche betrifft, perfekt. Warum ist es dann in der Folge nicht so gut gelaufen? Warum bist du dann ein halbes Jahr später heimgekehrt zu Vienna?
Ja, es ist damals, der Lucien Mollet wurde eben vor dem Finale, vor dem Unfall, ja, haben wir gespielt irgendein Match auswärts und haben verloren und haben dann gespielt zu Hause gegen Atletico Madrid. Eigentlich eine super Partie, aber wir haben 4-2 verloren in Nou Camp. Das war eigentlich das einzige Match, was wir verloren haben in Nou Camp. 4-2 gegen Atletico. Und wie es im Fußball ist und in Spanien, Italien und England noch schneller, wurde der Trainer gegangen, völlig zu Unrecht. Mein Trainer, der mich geholt hat. Und Trainer ist wurden der Joaquín Rifé, ein Katalane, der Co-Trainer war, den haben sie erst einmal interimistisch bestellt und der wurde Trainer. Und die Geschichte ist einfach, er war ein super Bursche als Co-Trainer, hat mit mir immer Schusstraining gemacht, hat mir eingeflankt. Nach dem Abschlusstraining haben wir immer Volley-Schüsse und Kopfbälle trainiert. Der hat mir immer geflankt und ein super Bursche. Der ist erster Trainer geworden und ist ein sogenanntes Arschloch geworden. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wir haben ihm das eigentlich dann, er hat dann Wickeln gehabt mit einigen Spielern, mit dem Herr Redia, mit dem er zusammengespielt hat, mit dem Reschach, mit dem er zusammengespielt hat, bei Barcelona früher, mit dem Herr Redia, mit dem Pio, mit mir. Immer so kleine Kriegsschauplätze. Und hat sie plötzlich aufgespielt, weil er der erste Trainer war, war er ganz einfach nicht mehr der leibende Bursch. Der hat geglaubt, er darf das nicht mehr, er muss anders sein, ich weiß es nicht. Und das hat sich zugespitzt durch ein Ländermatch. Das war eigentlich der ausschlagende Punkt. Und nach einem Ländermatch war es so, dass mit Lucien Muller, mit meinem Trainer, ausgemacht wurde, ich darf am Donnerstag in Wien bleiben, wenn wir spielen in Wien. Und so kann man so am Freitag fliegen und Freitag am Nachmittag Training bin ich da. Es war immer so und immer ausgemacht. Als der Riffé Trainer wurde, bin ich zu einem Ländermatch gefahren und habe gesagt, Vierte, also ich komme am Freitagnachmittag bin ich beim Training. Und der hat gesagt, nein, du bist Donnerstagnachmittag beim Training. Ich habe gesagt, nein, ich bin Freitagnachmittag beim Training. Also, er hat plötzlich was anderes gemacht. Ich habe gesagt, nein, beim Lucien war das immer so ausgemacht. Der hat gesagt, bei mir nicht, du kommst am Donnerstag. Aber ich habe gesagt, ich komme sicher nicht. Also hin und her, ich bin nicht gekommen. Ich bin am Freitag gekommen und er hat mich gestrichen von der Liste. Liste heißt, das ist der Kader, der für das darauffolgende Match am Samstag oder am Sonntag geschrieben wurde. Das hat immer geschrieben der Zeigwart. Da habe ich den Zeigwart, der hat Papi geheißen, Papi Angera, der hat mit Kreide immer die Namen aufgeschrieben. Ja, und wir waren duschen und so weiter hin und her. Auf einmal kommt der Papi Angera zu mir und sagt, du bist nicht auf der Liste. Und sage ich, geil, bitte, blöd. Ja, weiter duscht, haben wir umgezogen, auf einmal kommt der Sense und sagt, du bist nicht auf der Liste. Sage ich, vielleicht hat sich der Papi geirrt. Nein, er hat sich nicht geirrt. Er hat mich nicht in den Kader genommen, weil ich am Freitag erst gekommen bin. Dann ist intervenieren gegangen der Kapitän, der Sense, die Spielervertreter, Micheli. Nix, er bleibt hart. Ja, okay, bin dann einer zu ihm als Letzter. Also eine große Kabine in Barcelona. Außen, aus der Kabine raus, links waren die Trainer. Bin dann umgegangen und habe gesagt, warum bin ich da zerlissen? Ich habe gesagt, ich hab dir gesagt, du musst Donnerstag kommen, du bist Freitag gekommen, bist gestrichen, scheint es für das Spiel nicht auf. Und sie haben gesagt, bist ein schönes Arschloch. Entschuldige, wenn ich das sage, aber warum soll ich jetzt liegen? Damals habe ich auch nicht gelogen und bin gegangen. Sie haben dann am Sonntag, ich war im Stadion, bin ganz oben gesessen bei den Journalisten, ganz hoch oben. Das ganze Feld von mir. Gegen Las Palmas zu Hause 0-0 gespielt und 95.000 Zuschauer haben geschrieben, Hansi, muss mir aber nicht geholfen hat, ich habe mich halt gefreut. Das war eigentlich der Beginn, da ist es nicht mehr gut geworden und ich habe dann gesagt zu meinem persönlichen Freund und Präsident, zum Gaspard, habe ich gesagt, ich spiele nicht mehr weiter, wenn der Trainer ist. Und er hat gesagt, ich kann nichts machen, die anderen sind für den. Und ich habe gesagt, na gut, dann gehe ich. Bin dann verliehen worden.
An die Wiener.
An die Wiener. Ein halbes Jahr in Wien. Er wurde in dieser Zeit noch zwei Monate gestanzt, wenn wir sagen, im Fußballjargon der Herife. Und Trainer wurde Ladislaus Kubala, einer der größten Namen im Fußball, die es je gab. Brauche ich nicht sagen. Den ein Junger wird er kein Begriff sein, den einen alten Ladislaus Kubala ist das ein großer Begriff. Großer Spieler, großer Trainer. Und der hat sofort gesagt, der Krankel kommt sofort zurück nach Barcelona. Bin dann hingefahren, das hat mir der Gaspard gesagt, der Kubala würde ich unbedingt, bin dort hingefahren und der Kubala hat mich schon mal eingeladen zum Tennis spielen, ich habe gegen ihn Tennis gespielt und dann habe ich geredet mit ihm und der war ein ehemaliger großer Fußballer, ein super Mensch und der hat gesagt, du bist mein Mittelstürmer und einen anderen nehme ich nicht und fertig und aus. Und ich bin wieder zurück und das war dann die Rückkehr.
Barcelona.
Nach Barcelona.
Und warum bist du dann nicht noch länger geblieben in Barcelona? Dann hat es sportlich
war dann wieder so, funktioniert. Ja, die Geschichte endet so, dass ich dann gespielt habe, ein halbes Jahr, das ganze halbe Jahr und es ist wieder, beim Fußball geht alles mit dem Teufel zu. Der Ladislaus Kubala wurde gestanzt, weil wir einmal verloren haben, so wie es üblich ist, leider. Alle Spieler haben gewarnt, Holbert, weil der war ein super Trainer. Und Trainer wurde die alte Catenaccio-Maschine, Helenio Herrera. Ich habe mich so geschreckt, dass mir nicht einmal der Name einfällt. Der alte Helenio Herrera, der viel zu alt war, hat nicht mehr aufs Spielgefühl gesehen, hat nicht mehr gesehen, wer es gut geschossen hat. Das sind so die Geschichten, die man dann darüber erzählen kann. Hat dann gesagt, ein gewisser Bernd Schuster ist gekommen zum Verein, war der dritte Ausländer, durfte nicht spielen, aber durfte trainieren. Und der Herr Lene Herrera hat dann gesagt, ich habe damals gespielt im Sturm in Kini, Mittelstürmer von der spanischen Nationalmannschaft, zwei Mittelstürmer miteinander, wir haben uns super verstanden, super Mensch, super Kerl. Und der Herrera hat dann gesagt, wir spielen weiter mit dem spanischen Mittelstürmer, ich möchte den Herrn Schuster haben im Mittelfeld, wir brauchen im Mittelfeld was und man muss ihn krank abmelden. Und so war es dann, ich wurde abgemeldet, das heißt abgemeldet, war beim Verein weiter, Schuster wurde angemeldet, ist in den Kader gekommen, da war ich vier oder sechs Wochen habe ich schon trainiert mit ihm, war er bei uns, damals 20, 21 Jahre, junger Bursch, netter Kerl, super, super Spieler. Und der wurde dann angemeldet und der Schuster hat dann gespielt und ich bin wieder auf der Tribüne gesessen. War dann so enttäuscht und habe gesagt, aus, Ende, ich will nur heim und ich will nur zu Rapid, zu meinem Club zurück, fertig. Barcelona hat dann ein Angebot bekommen, genauso wie ich, vom AC Milan. Ein mörderisches Angebot für Barcelona, vom Geld her, von der Ablöse her und für mich auch. Ich wurde eingeladen nach Mailand, hin und her und mein Sturschel war aber so beleidigt und ich war so gekränkt damals, dass ich diesen Zug, den ich damals gemacht habe, nicht zum AC Milan zu gehen, als einzigen Fehler in meiner Karriere sage und das stimmt auch, da habe ich meinen einzigen Fehler gemacht. Der Dr. Fahne, Doktor, hat auf mich eingeredet, wie auf einen jungen Hund und ich hab nicht mehr wollen. Ich war so enttäuscht und ich war so gekränkt und habe den Schritt zu Milan leider nicht wahrgenommen und habe gesagt, nein, ich möchte zu Rapid. Und das war dann mit Schwierigkeiten verbunden, die wir kennen, die wir alle kennen, aber schlussendlich hat es geklappt und ich war wieder bei Rapid, bin eigentlich zu früh von Barcelona weg, weil wie die Geschichte dann gezeigt hat, wenn ich wahrscheinlich nur einen Monat gewartet hätte, einen Monat, nicht einmal mehr, hätten sie wieder in Simonsen, damals war der Alan Simonsen mit mir, entschuldige, das haben wir nicht gesagt, erste Jahr war Neskens, zweite Jahr war Alan Simonsen, damals von Gladbach gekauft, waren sie mit denen zufrieden, weil der hat keine Tore geschossen, so wie ich. Und hätten den abgemeldet und hätten mich wieder angemeldet. Ich war aber stur. Testatura, Sturschell. Und habe nur mehr noch heim wollen und wollte nicht mehr weiter. Und deswegen bin ich nicht zu Milan gekommen. Schade, heute tut es mir leid. Aber es ist vorbei. Aber ich habe mich dann entschieden, muss aber fairerweise sagen, bin ich zu Milan, was mir heute wehtut, was ich als Fehler bezeichne, ja, aber bei Rapid bin ich zweimal Meister geworden, zweimal Cupsieger geworden. Und es war fast die schönste Zeit bei Rapid.
Europacup-Finale 85.
Weil wir bei Europacup-Finale, wir haben Erfolg gehabt ohne Ende. Es war die Geschichte, der Panenka ist zurück, ich bin zurück zu Rapid. Der Piero Brucic, der Zlatko Kancha und. Also wir haben gehabt eine Top-Mannschaft und wir haben sehr viel Spaß gehabt und haben sehr viele Erfolge gefeiert.
Über die Jahre betrachtet, hat dich deine Sturheit gehemmt oder hat sie dich zu dem gemacht, was du bist?
Na, gehemmt habe ich es mir nicht. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Das war, dass ich nicht zum Milan gegangen bin. Sonst, in meinen Sachen, wo ich stur war, da steht er dazu. Das finde ich super. Man muss auch manchmal stur sein, aber nicht immer.
Du hast einmal gesagt, Barcelona ist wie Rapid, nur mal 100.000. Wie ist Rapid?
Rapid ist die berühmteste und bekannteste und interessanteste Mannschaft von Österreich ever. Immer, ewig. Wir kennen Österreich am meisten Rapid. Gut, jetzt sind andere Zeiten, ich weiß schon, mit Red Bull Salzburg und so weiter, aber Rapid ist von der Tradition her, wenn das ich so klingt, was soll ich sagen, der größte Verein, der Club von der Tradition her, die besten Anhänger, die meisten Anhänger, der beste Club. Und ich sage immer, das sage ich auch leicht und sage da weit weg. Barcelona ist der Club meines Herzens. Rapid ist der Club meines Blutes. Das gibt's, dass wir zwei Vereine haben kann. Den einen habe ich dazugefunden, der andere ist mein Blut, da bin ich aufgewachsen, da war der pur und das wird immer so bleiben, egal welche Leute dort sind und egal wie schlecht und wie gut ich mit Rapid bin. Der Club meines Blutes wird das immer bleiben. Da können Leute dort sein, wer will, die interessieren mich nicht, das ist mein Club.
Wie gut oder wie schlecht bist du denn jetzt mit Rapid?
Weder noch. Ich habe keine Beziehung.
Zu Rapid oder zu den Menschen, die dort arbeiten, die verantwortlich sind?
Zu den Menschen, die dort arbeiten, habe ich keine Beziehung. Weil ich sie nicht kenne. Aber zum Club, ja, möchte mich nicht noch einmal wiederholen.
Gut. Tut es dir weh, dass es nie mit einem Comeback auf Funktionärsebene funktioniert hat bei Rapid?
Das möchte ich nicht beantworten, weil ich damit irgendwem anderen eine Freude mache oder Kummer mache. Das möchte ich nicht beantworten. Wenn, dann muss ich sagen, früher mal vielleicht ja, jetzt nicht mehr.
Dann formuliere ich es anders. Findest du schade, dass sich dein Weg nicht wieder irgendwann einmal zurück nach Hütteldorf geführt hat?
Ich hab gesagt, wie ich als Trainer gegangen bin, nach 3 Jahren Rapid, habe ich gesagt, das Kapitel Rapid ist noch nicht abgeschlossen für mich. Das habe ich damals gesagt, weil ich als Trainer nicht das erreicht habe, was ich gerne wollte. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist mein Eigenverschulden, das ist nicht genug Material, alles ist schuld. Am meisten bin ich selber schuld, weil ich als Trainer die Verantwortung habe und nicht so gut war, wie ich gerne selber wollte. Das liegt an 1000 Dingen, über die ich nicht reden mag. Aber nach der Zeit als Trainer bei Rapid habe ich gesagt, das Kapitel Rapid ist für mich nicht abgeschlossen, weil ich noch etwas, weil ich noch in der Bringschuld bin, weil ich noch etwas für Rapid machen möchte, gut, was mich selber befriedigt. Nicht die Leute dort oder die, nicht einmal die Anhänger, das interessiert mich nicht, sondern für mich selber habe ich mir gedacht, ich muss bei Rapid noch etwas tun, etwas Gutes, weil das bin ich dem Club schuldig, weil ich dort mit 11, 12 Jahren war.
Also du möchtest Rapid noch etwas zurückgeben?
Ich wollte noch etwas zurückgeben. Das ist mir nicht gelungen. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Aber das ist mir lange Zeit nicht gelungen. Ich wollte das. Man hat es vereitelt aus den verschiedensten Gründen. Okay, das muss ich akzeptieren. Und das akzeptiere ich, ist okay.
Warum willst du jetzt nicht mehr?
Weil ich Sturschädel bin. Da kommt er wieder raus. Gott sei Dank ist er noch da.
Ja, vielleicht sagst du dann, jetzt bin ich wieder stur, so wie damals, als ich zu Milan gehen hätte sollen.
Schau, du kannst jetzt Interviews führen, nur 2 Stunden.
Das ist ja kein Interview, wir führen ja ein Gespräch.
Weißt du, was das Beste ist? Die beste Aussage im Fußball, sag niemals nie. Das habe ich schon bemerkt, das ist so. Aber daher, es ist kein Thema für mich, weil aus den Gründen, die ich geschildert habe.
Gut, dann kommen wir nochmal zurück zu deiner Spielerkarriere bei Rapid. War eine großartige Zeit, du hast es vorhin schon angerissen, eine großartige Mannschaft mit einem großartigen Trainer, mit Otto Baric,
ja,
der vor kurzem verstorben ist. Wie wirst du ihn in Erinnerung behalten?
Ja. Ich halte mir als Erinnerung als super Trainer und super Mensch, das habe ich jetzt schon in 10 Interviews gesagt, das sind die besten Aussagen, die man treffen kann. Und er war lustig, er war gescheit, er war sowas vom Fußball gescheit. Für mich war er der Trainer, das ist ich habe viele Sachen von ihm übernommen, in der Motivation überhaupt. Daher sagt man, das, was man mir Gutes als Trainer nachsagt, dass ich ein toller Motivator gewesen sei. Das lassen sie mir noch. Aber ich habe so viel Taktik gelernt und durch ihn und später. Aber über das will ich nicht reden. Ich will über den Otto reden. Der Otto hat am besten können, seine größte Stärke war Mannschaften zusammenstellen. Und das können nicht viele Trainer. Ich habe mir als Trainer da auch sehr schwer getan, wer passt wohin und wem kann ich da noch, dass ich die Mannschaft verstärke. Er war in eine Mannschaft zusammenstellen und das hat nur er gemacht damals. Da hat es nicht gegeben, einer, der mitreden hätte können. Die Mannschaften zusammenstellen, die Positionen, die schwächer sind, zu verstärken. Das ist nicht so einfach, wie sie das jetzt bei mir anhört. Das war seine große Qualität. Da war er super. Und in der Vorbereitung auf die gegnerische Mannschaft, auch da habe ich von ihm viel genommen und viel gelernt. Die Vorbereitung auf die andere Mannschaft. Er hat genau gewusst, wie der Gegner ist. wer gefährlich ist, wo sie uns wehtun können und wo wir etwas tun können. Da war er. Super.
Inwiefern hat er es auch immer wieder geschafft, den Führungsspielern Verantwortung zu geben, Freiheiten zu geben?
Immer. Auch das habe ich von, was du sagst, so. Wir haben sich das nicht ausgemacht und du fragst mich das. Auch das habe ich übernommen von ihm. Das Umgehen mit den Führungsspielern, das Umgehen mit den anderen Spielern, egal mit welchen Spielern, das konnte er mit den Führungsspielern. Jetzt, wenn wir jetzt kommst mal wieder mit den Plätzen, Weber, Krankl, weiß ich, das kommt hundertprozentig. Alles das hat er gehandelt, das hat er irrsinnig gut kennen. Aber das ist so, wenn du einen Trainer gehabt hast oder dann ein bisschen zu meiner Zeit war das so, dass so, ich bin ein Trainer. Haben sie gesagt über den Happel auch, was gar nicht stimmt. Behandle jeden Spieler gleich. Mir ist das vollkommen egal. Jeder Spieler ist gleich. Stimmt überhaupt nicht. Und genau der Otto war der Mensch, psychologisch, der auf jeden Spieler eingegangen ist, der jeden Spieler einstellen konnte, besser machen konnte. Otto Baric konnte auch Spieler besser machen.
Heben, das, hat er mal gesagt.
Heben, ja. Richtig. Aber der hat wirklich heben können. Und das konnte er. Auch das, da haben wir so viele Sachen von ihm angeschaut und auf meine Art probiert, misslungen oder nicht misslungen, aber er war in den top.
Dann reden wir gleich über den Blödsinn, oder? Weber,
Krankl. Naja, das weiß ich. Das zum 100. Mal sage ich, erstens einmal haben der Weberherre und ich nicht so oft gestritten, wie das nachgesagt wurde, von irgendwelchen Trotteln, die das glauben zu wissen. So viel hat es gar nicht gegeben. Und wenn ich mit ihm gestritten habe, ist es nie um uns beide gegangen, sondern um immer eine andere Person. Eine andere Person, die nicht gemacht hat, was er wollte, was er geglaubt hat. Und weil ich Kapitän war, hat er es dann mir eingedrückt. Und wegen dem haben wir eigentlich, wenn der das Interview hört, wieder lachen, weil wir haben es eh schon so oft ausgesprochen über das. Und wegen dem, wenn einer zu spät zum Training gekommen ist, nehmen wir so, ich sage keinen Namen, aber wenn wir so, da so einen Podcast haben, dann muss das auch raus. Ein Spieler, dessen Name ich nicht sage, ist in der Früh gekommen zum Training, um 10 Uhr haben wir Training gehabt, um 9 Uhr haben wir sie getroffen, ist der Spieler reingekommen, und neben dir ist ein lebendes Wirtshaus, sagen wir so, Kaffeehaus vorbeigegangen.
Ja? Also er roch nach Alkohol.
Du sagst das jetzt krass. Gut, lassen wir das so stehen. Er ist durchgesessen, der Herr ist durchgesessen und ich bin da gesessen. Dann hat er zum Zobeln angefangen, der Herr ist zu mir gekommen und hat gesagt, zu meinem Uhrwaschel, und hat gesagt, hast du schon mal gerochen, wie der stinkt? Sag ich, ja, Herr. Willst du mir was sagen? Sage ich, ja, Herr, lass mich in Ruhe. Nein, du musst ihm was sagen. Gut. Der Endeffekt war, sage ich, warum sagst du ihm es nicht? Nein, du bist Kapitän, sag ihm es du. Also, ich habe jetzt eine Szene vorgespielt. Das gehört für einen Hollywood-Film fast. Ich habe es dann den Spieler gesagt, auf meine Art. Und habe dann zu den Spieler gesagt, wenn du am Samstag am Plätzchen spielst, hau da Watschen runter und im Baric sage ich es auch, dann spürst du das nächste Mal nicht. Habe es natürlich nie im Baric gesagt, sondern hätte mir eher Watschen gegeben. Dieser Spieler hat aber dann am Samstag eh gut gespielt. Also ich habe jetzt eine Begebenheit gesagt, die war zwischen dem Heri und mir, weil es halt so war. Der Heri hat auch unter Match, sage ich eine zweite Sache, noch um Rätsel zu lösen und wahnsinnige Geheimnisse. Der Herr hat unter dem Match, wenn es nach 30 Minuten 0-0 gestanden ist, vier geschrien, so tight. Also da war ich Mittelstürmer, da war der Keglewitsch und da war der Weinhofer, Wurst. Und er hat tight. Keglewitsch war sein Freund, hat tight in die Richtung, vier zu und hat gesagt, wollt ihr euch es nicht bewegen? Und hat zum Keglewitsch gesagt, und noch einmal, wollt sich es nicht endlich bewegen? Und ich hab zurückgeschrieben, halt die Goschen! Gescherter! So. In dem Moment flankt der Weinhofer rein und der Krankel köpft das 1-0. Auf meinem Bugel war immer, deswegen, ich bin froh, dass ich halt keine Rückenschmerzen, keine Rückenleiden habe, war immer der Kienast, aber der war nicht leicht, gell, weil der ist 1,98 Meter groß. Der Kienast war auf meinem Rücken, den habe ich müssen tragen bis zum Mittelauflag, und bei meinem Hals war der Heribert Weber. Und ich habe gesagt, schlechte Hinterher. So.
Aber man kann so sagen, ihr habt euch gegenseitig besser gemacht, oder?
Absolut. Heribert Weber war als Libero der beste Libero, den es gab. Der hat keinen Fußstopper spielen und war der beste Fußstopper, den es gab. Heri Weber war in seiner Zeit voraus einer der modernsten Verteidiger. Und gut, schnell, kopfballstark, sliding tackling. Der hat alles beherrscht. War ein super Spieler und derselbe Typ wie ich wollte ganz einfach immer gewinnen. Der Einzige, der 100%, und das mit, bei uns hat es viel super gegeben, habe ich eh aufgezählt zuerst, 101%, so wie ich immer für gewinnen am Match, tun wir alles, alles. Daher waren wir auch beide so gut. Und dabei ist es auch so, dass wir uns eigentlich immer verstanden haben. Neben den Konflikten, die es gab. Diese Konflikte waren gut. Diese Konflikte haben die Mannschaft besser gemacht. Aber es war nie so, wie man gesagt hat, Jesus, nein, das ist Weber-Krankheit.
Und er wird sich dieses Gespräch mit Sicherheit nicht nur anhören, sondern er ist auch Teil dieses Gesprächs.
Ja, da hast du ihn schon.
Hans Krankl war einer der besten Mittelstürmer seiner Zeit. Er war ein echter Goalgetter, der ab einer gewissen Nähe zum gegnerischen Tor seine Mitspieler nicht mehr erkannte. Und um diesen Goalgetter und meine Wenigkeit dreht sich die folgende Anekdote. Anfang der 80er Jahre haben wir mit der erfolgreichen Rapid-Mannschaft im Hanapi-Stadion gespielt und ich habe mir so an der Mittellinie den Ball erkämpft und habe ihn sofort mal vorne auf Hans Krankl gespielt und bin dann nachgesprintet in den freien Raum in der Hoffnung, dass er mir den Ball zurückspielt. Es blieb bei der Hoffnung. Er hat sich weggedreht und sofort mit seinem linken Bratzerl aufs Tor geschossen. Zum Glück konnte der gegnerische Tormann den Ball nur abwehren und er wehrte ihn genau vor meine Beine und es war ein leichtes für mich, das Tor zu erzielen. Der erste, der mir dann gratulierte, war unser Goleador mit den Worten, wo sagst du, wie der den aufgelegt hat?
Ja, ich kann mir die Geschichte nicht erinnern, sie stimmt hundertprozentig. Na, habe ich mir nicht super aufgelegt. Nicht
perfekt.
Nein, entschuldige. Wenn ich ihn nicht auflegen hätte wollen, hätte ich ein Tor geschossen. Ich habe den Tormann so beschossen, dass er zum Heere abwehren konnte. Daher ist diese Anekdote auch wahr.
Und ihr seid dann gemeinsam ja noch ins Europapokalfinale 85 gekommen. Legendäre Europacup-Schlachten, Dresden zum Beispiel.
Dresden ist die legendärste,
ja. 0-3 auswärts, 5-0 zu Hause.
Das war im Hanapi-Stadion. Das Jahrhundertspiel von Rapid. Abgesehen von der Wertigkeit jetzt, egal, da kann man Meisterschaftsspielen auch nehmen, 4-0 gegen Austria und so weiter, aber das Dresden war, ist ein Jahrhundertspiel von Rapid. 5-0.
84-85 war diese Top-Saison von Rapid, die dann eben im Europapokalfinale geendet hat, in Rotterdam gegen Everton. 1-3 Niederlage am Ende, du hast das Tor erzielt zu einem Zeitpunkt, als allerdings nicht mehr viel zu machen war.
Nein.
Nicht?
Das Tor hätte etliche Möglichkeiten. Es ist 2-0 gestanden und ich habe es 2-1 gemacht. Und dann
war relativ spät im Spiel.
Dann wären wir vielleicht da gewesen, enorm. Aber 2 Minuten später haben wir es 3-1 gekriegt.
Damit war es das.
Damit war es vorbei.
Ja. 85, Europapokalfinale. Wie nahe dran wart ihr am Europacup-Titel, am ersten Europacup-Titel einer österreichischen Mannschaft?
Darf ich Jesse Marsch zitieren? Sehr gut, nicht gut genug.
Also Everton war einfach besser?
Everton war besser, ja. Absolut. Everton war damals die beste englische Mannschaft. Wurden damals, wenn ich mich nicht täusche, ich muss nachprüfen, Meister und Cupsieger. Eins von den zwei sicher, ich glaube beides. Everton war damals die beste Mannschaft in England, waren in diesem Spiel zumindest besser wie wir, muss man sagen, korrekt.
Wer waren in dieser Rapid-Mannschaft, außer dir und Herbert Weber, die prägenden Figuren?
Reinhard Kinnerst, Zizo Granča, Pero Brucic, der leider nicht spielen konnte bei dem Match, Antonin Panenka, der auch nicht gespielt hat bei diesem Match, waren zu dieser Zeit bei Rapid meine besten Mitspieler. Im Team würde ich sagen, mein bester Partner, was es gibt, und der mich kennt, der Herbert Prohaska, ein Erzaustrianer, genau das Gegenteil, und mit dem habe ich mich verstanden, von der ersten Sekunde an, privat und am Feld, hat der genau gewusst, dass, wie wenn er bei Rapid gespielt hätte. Der hat genau gewusst, wann ich starte, ich habe genau gewusst, wann ich ins Loch gehe. Der war der überragende Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe im Team.
Ihr habt euch ja nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfelds sehr gut verstanden, oder?
Sehr gut, ja. Wir waren nicht so diese Busenfreunde, damals war immer dieser Ausdruck Busenfreunde, den ich überhaupt hasse. Was hat ein Freund mit Busen zu tun? Das sind zwei verschiedene Dinge. Busenfreunde waren wir nie und wir waren privat eigentlich sehr wenig zusammen, weil er hat seinen Freundeskreis, also ich meinen Freundeskreis. Aber wann wir zusammen waren im Team, waren wirklich einmal wo privat, wir haben uns ganz einfach verstanden. Das kann ich nicht erklären, das ist so. Mit manchen Menschen verstehst du ganz einfach so gut und das war mit denen privat als auch am Spielfeld.
Wie war eigentlich damals dein erster Abschied von Rapid? Du hast damals im Nationalteam aufgehört und dann hast du auch bei Rapid aufgehört und bist zum Wiener Sportclub gewechselt.
Ja, das ist auch wieder eine lustig, blöde Geschichte. Wir hätten sollen, war damals Kapitän, und wir hätten sollen ins Trainingslager nach Russland fahren, in irgendein russisches Land, eines dieser kleinen Länder, die es jetzt gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Wurscht, unmöglich, weil Rapid irgendwelche Beziehungen da gehabt hat dorthin. Das Trainingslager hat nichts gekostet und wir haben zweimal dort gespielt und die haben alle Kosten getragen, hätte immer dasselbe Schmäh. Und wir haben gesagt, dort fahren wir nicht hin. Wer kann, wer fährt nach Russland ins Trainingslager? Man, das ist ja absurd.
Damals Sowjetunion.
Damals Sowjetunion. Nein, wir fahren nicht, alle, wir fahren nicht. Ich bin der Kapitän, du gehst hier und sagst, wir fahren nicht. Ja. Ich bin damals zu Heinz Holzbach, seines Zeichens der starke Mann bei Rapid, gegangen und habe gesagt, Herr Holzbach, wir fahren nicht nach Russland ins Trainingslager. Er hat gesagt, aha, sehr interessant. Na, dann lasse ich alle sperren und was weiß ich und überhaupt und Straf und alle aus und überhaupt. Ich habe gesagt, wir fahren nicht. Alle haben gesagt, wir fahren nicht, der Weber, der Fahrer, alle die Spieler, die waren wichtig, etc., 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 also wir fahren nicht gut. Der Holzbach hat sich jeden Spieler geholt, einzeln, hat ihnen Sachen versprochen oder nicht. Am Ende ist der Hanse überblieben, ne? In dem Fall ich, der Hanse, bin übergeblieben alleine. Und der Holzbach hat meine Gang gesagt, alle fahren dorthin. Da habe ich gesagt, ich nicht, weil ich habe gesagt, ich fahre nicht und ich fahre nicht. Bin nicht gefahren, hat er gesagt, na gut, dann ist aus und hin und her. Hat gesagt, ja, ist mir wurscht. War dann Aussprache und hin und her. Und okay, irgendwer, ich glaube, der Dr. Fahne ist dann gekommen auf den Ingenieur Nutzer, damals der Sponsor von Sportclub, und den hat er so weit gebracht, dass ich zum Sportclub gehen konnte. Rapid hat mich damals abgegeben, der Holzbach, um einen Schilling. Weil ich so viel für Rapid geleistet habe, hat er die Ablösesumme mit einem Schilling angelegt. Der Nutzer hat den Schilling gezahlt und ich war beim Sportclub. Der Holzbach hat dann gesagt in den Medien, der Krankl hat unbedingt weg wollen, weil er bei Sportclub so viel Geld verdient durch einen Ingenieur Nutzer. Also das ist wieder das zu der Ehrlichkeit im Fußball und so weiter. Also ich wollte dann gehen, hat er dann gesagt, weil ich so viel Geld noch verdiene dann schon als älterer Spieler.
Du warst damals 33.
Ja, und Führender der Torschützenliste. Im Halbjahr, damals Trainer Vladko Makovic. Bei Rapid, ich Führender in der Torschützenliste, abgegeben an den Wiener Sportclub. So war es, und der Herr Nutze, zu dem ich persönlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe, sehr super Mensch, hat mich dann gekauft zum Sportclub. Beim Sportclub hatte ich dann die große Ehre und die große Freude, zweimal Spielertrainer zu sein.
War der Einstieg in die Trainerkarriere dann?
Das war der Einstieg in die Trainerkarriere, obwohl ich, entschuldige, vorher bei Rapid 1,5 Jahre die A-Knaben trainiert habe. Also ich war Nachwuchstrainer bei Rapid als Spieler, habe ich unter der Woche die A-Knaben trainiert, war bei einer Match, also zusammen mit einem anderen Trainer. Aber. Und der Beginn meiner richtigen Profitrainerkarriere war Spielertrainer, zweimal hintereinander. Trainer, dann ich, Trainer gestanzt, dann hat der Herr Nutzer gesagt, Herr Gankel, können Sie das übernehmen? Aber ich habe gesagt, ja, bitte. Habe das dann übernommen mit der Hilfe von Didi Konstantini, der mit mir Spieler war beim Sportclub. Ich habe gesagt, du schaust mit mir, du machst mit mir das Training, und der hat mir geholfen. Dann wieder neuer Trainer beim Sportclub, wieder gestanzt, wieder ich Spielertrainer. Mit Spielertrainer habe ich damals das obere Playoff in der damaligen, glaube ich, Nationalliga. Wie ist das besser, wie ist das schon?
Bundesliga.
Schon Bundesliga. Okay.
Seit 1974 Bundesliga.
Da waren diese Auf- und Abstieg. Habe ich vom Mittleren
Meisterplayoff, mittleres Playoff, Abstiegsplayoff.
Habe ich vom Mittleren Playoff ins Meisterplayoff geführt, zusammen mit Didi. Es war eine sehr schöne Zeit. Mir war klar, dass das nicht geht, lang. Das habe ich auch gespielt, aber es war super. Wir haben damals gehabt, draußen sitzen, den Franz Hasel bei Spurclub. Mit dem habe ich mich in der Pause immer, was sagst, wie ist, haben wir immer miteinander.
Der war offiziell der Co-Trainer. Ne?
Offiziell der Co-Trainer, ja. Und war eine sehr schöne Zeit. Konnte man natürlich nicht auf lange Zeit machen, spielen und Trainer sein. Ich habe das immer so ein paar Monate gemacht. Ist mir sehr gelegen, hat mir sehr gut gefallen. Und zu dieser Zeit habe ich auch immer mehr gemerkt, dass ich ein Trainer sein will, weil ich das ganz einfach in mir drin gehabt habe, dieses eine Mannschaft zusammenstellen und eine Mannschaft einstellen am Gegner. Angefangen Baric. Bis zu dieser Zeit, wo ich das selber gemacht habe und noch gespielt habe und noch Tor geschossen habe, Gott sei Dank. Das konnte ich dann später als richtiger Trainer leider nicht mehr.
Gut, dann konnte man ja auch mehrmals im Jahr damals den Verein wechseln, bist dann auch kurzfristig nach Salzburg einmal gegangen, hast Salzburg ja mit einem wichtigen Tor gerettet.
Ja. Für zwei Spiele bin ich nach Salzburg
gegangen. Und dann hat sofort die Trainerkarriere begonnen.
Nein, da habe ich dann noch gespielt. Ich habe zwei Spiele bei Salzburg gespielt, die waren so aufregend und wir haben es gewonnen, und Salzburg hat es geschafft, nicht abzusteigen, damals nicht abzusteigen. Dann habe ich mit der Quenberger überredet, noch ein halbes Jahr zu spielen, und ich habe gesagt, puh, damals war ich 36. Habe dann aber gespielt mit großem Erfolg, mit vielen Toren bei Austria Salzburg, und wir sind mit Salzburg aufgestiegen damals. Ich als alter Mittelstürmer, vorne, nicht im Mittelfeld, vorne an der Front, 36 Jahre, und habe, glaube ich, 7 oder 9 Tore geschossen.
Und dann bist du Rapid-Trainer
geworden. Dann bin ich mein letzten Match als Salzburg-Spieler, war ich schon designierter Rapid-Trainer, haben sie mich 2 Tage vorher vorgestellt in Wien als Rapid-Trainer.
Was ja absolut ungewöhnlich ist heutzutage.
Das war wirklich ungewöhnlich, ja.
3 Jahre bist du Rapid-Trainer geblieben dann.
Ja.
War es im Nachhinein gesehen vielleicht zu früh?
Nein, das sagen viele, nein. Es wäre nur eine Ausrede oder nur eine, es versuchen etwas zu beschönigen, nein. Nachdem die Salzburg-Zeit aus war, war ich so als Rapid-Trainer, und ich habe sehr oft erzählt, ich habe mich so geehrt gefühlt und so. Ich habe so einen Power gehabt. Ich habe gesagt, jetzt komme ich da zu Rapid, und meine Mannschaft, der Herzog und der Schüttel, die waren ganz jung. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt komme ich mit der Mannschaft, und wir zerschießen die Welt. Wir gewinnen alles, in Europa Cup, den Meistertitel, den Cupsieger. Ich gewinne alles mit der Mannschaft. Zack. Gegen alle gewinnen.
War ja auch eine riesen Euphorie sofort da.
Ja, nein, aber ihr müsst erkennen, dass das richtig Trainer sein dann ganz einfach sehr viel abverlangt, sehr viel braucht, und du musst dich nach dem Material richten, du musst dich nach dem Material, nach der Qualität der Mannschaft richten, du musst auf das hinauf eine Mannschaftsaufstellung machen, Und da habe ich müssen erkennen, dass meine Euphorie, die so groß war, habe ich müssen schon zurück, habe ich auch zurückgeschraubt nach dem ersten Jahr und bin auf ein gutes Level gekommen. Und ja, meine Erfolge als Trainer sind überschaubar. Sie sind da und die wollen es auch alle. Das will nie einer sagen, dass ich war im Finale vom UEC Cup, der war wie Cupsieger damals. Und wir waren im Finale gegen Valencia. Das war mit Salzburg, entschuldige, aber mit Rapid habe ich international im Europacup sehr, sehr gute Resultate gemacht.
Legendäre Spiele gegen Inter Mailand zum Beispiel?
Ja, wir haben gespielt in die Nebelpartie gegen Lüttich, wo der Jan Age, leider mein Liebling, mein wirklicher Liebling, den Elfmeter verschießt, waren wir im Semifinale, im ersten Jahr im Semifinale des Europacups gewesen. Das sind alles Dinge, die passieren. Ja, damit muss ich leben als Trainer. Ich habe nicht das Glück gehabt, als Trainer so was andere gehabt haben. Da hätte ich mir sicher mehr verdient, sage ich einmal. Und rückblickend muss ich sagen, ich habe zu wenig dazu getan, um als Trainer weiterzukommen. Mein Ziel war ja nicht Rapid, ich wollte ins Ausland und ich wollte in eine große Liga und ich wollte wirklich in einer großen Liga einmal ein Trainer sein, ein großer Trainer. Dazu habe ich zu wenig getan und dazu stehe ich. Ohne jetzt zu erklären, was das alles war.
Was meinst du damit, zu wenig getan?
Ich habe mich zu wenig präsentiert auf anderen Schauplätzen, dass ich dort, dass ich da bin und ich bin da. Ich habe mich zu wenig präsentiert, das war mein Fehler.
War es vielleicht auch dein Fehler, dass du immer wieder in deinem, heute sagt man Staff, Co-Trainer hattest, die loyal zu dir waren, die mit dir befreundet waren, aber die vielleicht fachlich keine Expertise einbringen konnten, die du nicht sowieso hattest?
Alle meine Co-Trainer haben fachliche Expertisen eingebracht, die mindestens fast so gut sind wie meine. Ich habe gehabt den Didi Constantino als Co-Trainer, ein super Bursche, super Fußballer, weiß über Fußball alles, genauso ein Trainer wie ich. Ich habe gehabt den Reinhard Kinders als Co-Trainer, ein großer Spieler, kennt sich im Fußball aus, war ein großer Spieler, kann ein Spiel lesen, genauso wie ich. Ich habe gehabt den Heine Straße als Co-Trainer. Ein super Spieler, kann das Spiel lesen wie kein zweiter. Ein idealer Co-Trainer, einer der wichtigsten. Ich habe gehabt als Co-Trainer den Vlatko Kovacic, Slavo Kovacic.
Milan Miklavic.
15 Jahre an der Seite von Otto Paric. Ein Mann, der Kova, ein Mann, der das Spiel lesen hat können, den Gegner beobachtet hat, alles. Top, das alles sind für mich Top-Leute. Genauso hätte ich können, fünf andere nehmen.
Ja, aber stimmt es dann nicht, dass immer wieder dann im Nachhinein gesagt wird, der Krankl hat immer nur mit seinen Havara gearbeitet?
Na gut, sagen wir mal, wer beim Mourinho der Co-Trainer ist. Ein Portugiese. Was ist der Mourinho? Ein?
Portugiese?
Ja. Weißt du, wer der zweite Co-Trainer ist? Ein Portugiese. Weißt du, wer der dritte Co-Trainer ist? Ein Portugiese. Weißt du, wer beim Guardiola der Co-Trainer ist? Ein Spanier. Weißt du, wer beim Guardiola der zweite Co-Trainer ist? Ein Spanier. Weißt du, wie viele Leute beim Guardiola arbeiten im Trainerteam? Sieben Spanier. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich habe diesen Vorwurf immer wieder gehört. Ich frage dich jetzt habe ich Mourinho und Guardiola. Wem soll ich noch aufzählen? Der Arsène Wenger hat gehabt drei Franzosen neben sich. Also ich habe jetzt unbedeutende Trainer aufgezählt. Die sind halt so recht gut, aber was soll's? Das muss ich schon nehmen. Ich bin immer empört, dass man mir so, wenn man mir das vorwirft, dann muss ich lachen, weil das ist lächerlich. Das habe ich auch immer gesagt.
Kommen wir nochmal zurück auf deine Anfangszeit bei Rapid. Warum war Jan Age Fjørtoft auf dein Liebling?
Weil wir den geholt haben, der in dieser Zeit, in meiner Zeit als Trainer, der beste Transfer war, den wir getätigt haben und der auch eingeschlagen hat. Man, darüber braucht man nicht reden. Der hat die meisten Goal geschossen, ist ein super Mensch, mit dem noch weiter Kontakt. Über den kann ich nur alles positiv sagen. Es war ein super Spieler, Ein super Mensch, das war einer, der sich auch sofort, Skandinavier, hat sich sofort angepasst an der Lebensart, hat Karten gespielt mit Herzog und mit Franz Weber und hat nicht einmal die Karten gekannt. Also ein toller Bursche, toller Fußballer, hat auch eine sehr schöne Karriere gemacht. Ich habe heute noch Kontakt mit ihm.
Ja, und heute meldet er sich auch zu Wort. Jana Gefährtoft.
Mein erster Training unter Hans Krankl war im Hanapi-Stadion. Das war so ein Show-Training vor der Saison in 89. Und Hans, sie wollte mir ja testen, wie gut ich war. Er hat geflankt und ich habe Volley-Tore gemacht. Auf jeden Fall habe ich das Ganze okay gemacht, fand ich. Aber dann haben wir die Rollen getauscht. Ich habe die Flanken gemacht für meinen Trainer, meine zukünftige Trainer Hans Krankl, und natürlich seine Volleys war ja Weltklasse. Auf diesem Zeit war er nur 38 Jahre, ist von Salzburg gekommen. Er hat ja Fußball gespielt dieses Jahr und das war Weltklasse. Ich war sehr, sehr froh, dass ich habe Hans als Trainer gehabt in dem Alter, wo ich ihn gehabt habe. Ich war 22 und ich habe gelernt von einem von den besten Goalgetter, der es je gab in international Fußball. Und für das werde ich immer dankbar. Und ich freue mich, dass ich jetzt so viele Jahre nachher immer sagen kann, dass Hans ist ein guter Freund von mir. Und ich freue mich immer auf unser Wiedersehen und wenn wir auf dem Telefon ein bisschen plaudern. Ciao, ciao, Hansi.
Jana Gefährtoft.
Das ist ein super Bursch.
Ist es dir auch wichtig, mit ehemaligen Spielern jetzt auch noch guten Kontakt zu pflegen?
Ja, das ist mir unheimlich wichtig und das habe ich immer gesagt. Über mich können Journalisten richten, meine Erfolge als Trainer können sie über mich richten, was sie wollen. Habe ich immer gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass die Spieler, die ich gehabt habe, zumindest 98%, die ich nicht spielen habe lassen, also die Ersatzspieler werden nicht so gut sprechen, aber 99% habe ich gesagt, die müssen über mich Folgendes sagen. Der Alte war ein super Trainer und der Alte war ein super Mensch. Wobei mir das Zweite fast noch wichtiger ist und das sagen diese Spieler, mit denen ich heute Kontakt habe und mit denen wir am Herzen gelegen sind, und es waren sehr, sehr viele, werden das über mich sagen und da bin ich sicher. Und auf das bin ich stolz und was anderes dürften sie über mich nicht sagen.
Du hattest dann viele Stationen als Trainer, was bei der Admira, nicht nur einmal, was Mödling, Fortuna Köln, Tirol, wo es dann auch noch einen riesen Finanzskandal gab, und dann wurdest du 2002 österreichischer Teamchef, als Nachfolger von Otto Baric, da schließt sich dann irgendwie auch wieder der Kreis.
Wahnsinn.
Teamchef, war das dein Traumjob?
Ja, absolut. Erstens einmal war es für mich die größte Ehre, die es gibt, für einen Spieler auch der Teamchef seines Landes zu sein. Ich habe das so betrachtet als größte Ehre. Ich habe damals natürlich ein Team übernommen, das war nach dieser Israel-Geschichte, hat es ja kein Nationalteam gegeben, weil da war ja dieser Wickel. Die Spieler sind nicht hingefahren und der Otto musste damals ein Reserveteam und irgendwelche Spieler nominieren. Und da war ja damals das, die was abgesagt haben, dürfen nie wieder spielen. Also dieser Riesenwickel, dass diese Spieler dürfen nicht zurückkommen. Und ich bin dann Teamchef geworden in diesen, ich habe gar nichts dafür können und bin dann in diesen Streit hineingekommen, der sich aber dann natürlich sofort gelegt habe und habe dann meine Zeit als Teamchef gehabt. Meine Statistik, ich hasse Statistiken, ich kenne meine eigene Statistik als Teamchef, die lautet 10 Siege, 10 Unentschieden, 10 Niederlagen, 30 Spiele, und das ist für mich, für einen österreichischen Teamchef, eine sehr ordentliche Statistik. Ich hätte auch wieder wohl mehr gewinnen, wir haben sehr schwere Gegner gehabt. Meine Mannschaft hat in dieser Zeit, als ich Teamchef war, immer mit dem größten Ehrgeiz, mit der größten Ehre für ihr Land gespielt, und das habe ich in die Spieler hineingebracht. Erfolge ja und nein.
Gut, damals war es ja auch so, du hattest ja kaum 15 Spieler, die wirklich in der Bundesliga immer gespielt haben, und es gab kaum Legionäre.
Es gab kaum Legionäre.
Eine ganz andere Situation als heute. War im Endeffekt sportlich nicht mehr zu erreichen mit dieser Mannschaft?
Also für mich war sportlich nicht mehr zu erreichen. Vielleicht den einen oder anderen Punkt, über den kann man streiten, aber über die Positionen oder über das nicht qualifizieren für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben gehabt Holland, England, wir haben gehabt England, Polen, also wir haben Gegner gehabt, die waren verdammt schwer und haben gegen einige sehr gute Ergebnisse erreicht. Und was besonders ist, muss ich sagen, ich habe zwei Legionäre gehabt, in Stranzl von 1860 München und in Manninger, glaube ich, damals nur bei Arsenal, wenn ich richtig denke, aber dritter Ersatzkümmer. Also, es ist mit heute überhaupt nicht zum Vergleichen. Überhaupt nicht zum Vergleichen. Aber ich habe die Zeit gehabt, ich habe diese Zeit sehr genossen und ich war sehr stolz, dass ich das sein durfte.
Was geblieben ist aus dieser Zeit, ist, dass Österreich seither zu Hause mit roten Trikots spielt.
Rot, weiß, rot.
Ja, du hast immer noch mit weiß, schwarz, schwarz gespielt, schwarze Stutzen. Darf man nicht vergessen, damals in den 70ern und 80ern. Warum war es dir ein Anliegen, dass Österreich mit roten Trikots spielt? Weil wir rot-weiß-rot sind.
Ich habe das so oft gesagt, wir haben gespielt so ähnlich wie Deutschland. Das kann ja wirklich nicht gehen. Das geht überhaupt nicht. Die Fahne von Österreich ist rot-weiß-rot. Der Spieler in der österreichischen Nationalmannschaft hat ein rotes Leiberl, eine weiße Hose und rote Stutzen zu tragen. Und von mir aus kennen sie, für auswärts haben wir dann gemacht, schwarze Dressen, weil ich ein Modefreak bin und gesagt habe, boah, so ein Schwarz spielen wir, das ist ein Wahnsinn. Schwarz, 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 auswärts, das ist ein Wahnsinn. Heute spielen sie in Türkis und was weiß ich, in welchen Fantasiefarben. Damals hat es sogar ein paar Leute gegeben, die waren empört, habe ich einmal gehört, waren empört, dass man diese weiße Dressen, schwarze Dinge und schwarze Stutzen wegnimmt. Und der Kranke hat gesagt, rot-weiß-rot, um Gottes Willen. Da muss ich die fragen, sind die schon ganz deppert?
Hey, ich war auch empört.
Rot-weiß-rot sind wir.
Ja, aber wir waren doch immer in weißen Dressen, 54 schon, bei der Weltmeisterschaft.
Ja, leider. 78. Leider. Wenn ich damals gelebt
hätte, hätte ich auch gesagt. Du bist so ein Traditionalist.
Nein, rot-weiß-rot, merkt er das. Das ist Fakt. Das ist in der Bibel fast geschrieben oder so. Oder, entschuldige. Hallo.
Was
das ist nicht lustig.
Gut. Unterm Strich blieben zwei verpasste Qualifikationen für die EM 2004, für die WM 2006. Und dann wurde bekannt, dass dein Vertrag nicht verlängert wurde. Und du hast sofort gesagt, ich höre auf.
Ja, gut. Präsident, dessen Namen ich nicht mehr weiß, hat gesagt, dass ich nicht mehr Teamchef bin. Hat gesagt, also der Vertrag wird beendet. Habe ich gesagt, okay, Vertrag ist beendet, na dann gehe ich. Und er hat gesagt, wärst du nicht so nett, kannst du noch die letzten zwei Partien machen? Habe ich ihn gefragt, ob er noch bei Sinnen sei. Ja,
schön
formuliert. Mit anderen Worten. Und habe gesagt, nein, das geht nicht. Er hat das zur Kenntnis genommen und hat der Kovacic die letzten zwei Spiele gemacht, wo ich nicht mehr dabei war.
Mit Willi Rutensteiner damals.
Mit Willi Rutensteiner, mit dem israelischen Teamchef, ja.
Genau so ist es. War es eine große Enttäuschung für dich? Hast du dich nicht wertgeschätzt gefühlt?
Ja, es war für mich eine große Enttäuschung, weil ich wollte... Was war die Europameisterschaft?
Nicht? EM 2008 zu Hause.
Ja, und das war meine EM und ich hab das immer für mich gesehen, dass das meine Europameisterschaft wird zu Hause, genau, weil da sind wir qualifiziert, da brauchen wir sie nicht qualifiziert und ich habe immer für mich empfunden, dass das meine Europameisterschaft sei mit den Leuten im Rücken, also das wird etwas Tolles, da stelle ich die Mannschaft auf und da kämpfen wir noch einmal gegen die Großen und jeder ist größer wie wir und wir werden sie besiegen und so weiter. Also ich habe alles in meinem Kopf gehabt und dann ist das gekommen. Es ist damals der Hit geworden, das, was herausgekommen ist beim Pepe Hickersberger, der zu meinen Freunden zählt, das hat man eh gesehen. Also einen Punkt hat er, glaube ich, gemacht. Ich garantiere, mit mir hätten wir mehr Punkte gemacht, aber das kann ich im Nachhinein leicht erzählen. Aber es war so und ich war damals sehr, sehr am Boden zerstört, muss man sagen. Ich habe einige Wochen gebraucht, bis ich über das hinweggekommen bin. War sehr traurig darüber und sehr böse.
Wie hast du dich wieder aufgerichtet?
einmal ist halt weg, du kannst nicht immer traurig sein und nicht immer böse sein. Also das, ich habe mich geärgert, was, ich habe mich sehr geärgert darüber, weil ich glaubt habe, das gehört mir, und andere haben empfunden, dass es nicht so sei aus.
Ich habe geglaubt, du sagst jetzt, weil du Experte geworden bist bei Premiere, jetzt Sky.
Das war ein guter Zug von mir. Ich war damals schon bei Sky, als ihr vielleicht alle noch nicht wart. Ich war schon bei Premiere. Ein oder zwei von euch waren schon dabei. Ja,
ich bin auch alt genug.
Aber ja. Ich bin von Anfang an, das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin ein Urgestein. Daher hoffe ich, dass ich nicht zum Stanzen bin. Also da muss man ja aufpassen. Nein, ich bin sehr gern und es macht mir großen Spaß. Ich habe das gewählt. Das war auch so eine Bauchentscheidung. Ja, ich probiere das. Es ist eigentlich die andere Seite. Du wirst zum Kritiker. Nicht geliebt. Nicht beliebt. Ja, und das tut mir gut. Ich war einige Zeit braucht, bis ich mit dem fertig wäre, weil es ist sehr schwierig, wenn du kommst total von der anderen Seite und musst dann kritisieren deine ehemaligen Spieler, ehemalige Trainer.
Spieler, die jetzt Trainer sind?
Spieler, die jetzt Trainer sind, die auch jeder für sich genauso eitel sind, wie ich eitel war. Aber ich habe mich in das schon reingefunden, jetzt ist schon so viel Jahre her. Ich habe am Anfang auch wollen, da muss ich Rücksicht nehmen. Das habe ich dann sehr schnell abgelegt und versuche ganz einfach das sehr konstruktiv, anständig, aber auch ehrlich meine Eindrücke darüber zu sagen, auch wenn es weh tut. Das habe ich jetzt in mir, das bin ich jetzt, es macht mir Spaß, ich komme mit meinen Kollegen, die ein bisschen jünger sind wie ich, komme ich sehr gut aus, die haben einen Respekt, die kennen sich aus im Fußball, die bringen eine tolle Fußballsendung, das macht Spaß. Also bin ich noch immer beim Fußball dabei, der mein Leben bestimmt neben der Musik, und das ist gut so. Das finde ich gut und mit dem fühle ich mich wohl. Echt, echt wohl.
Das ist schön so. Bevor wir über die Musik reden, noch kurz zum Thema Eitelkeit, weil du es gerade angesprochen hast. Inwiefern ist dir deine Eitelkeit auch sehr oft im Weg gestanden?
Die Eitelkeit ist mir nie im Weg gestanden. Ich war der Einzige als Trainer, der so angezogen sein muss, wie ein Trainer angezogen sein muss. Wenn ich mir heute umschaue, kommt mir das grausen. Weil ich habe das aber gelernt, natürlich in der Schule vom FC Barcelona, über Italien und über was du willst. Man steht als Trainer da mit einem Anzug, mit Krawatte, anständig, oder mit einem Sakko und mit Hose und ohne Krawatte. Aber man steht da als Sir, präsentiert sich als Sir, heute sitzen sie mit der angerissenen. Okay, das ist eine andere Zeit. Nicht alle verfolgen das so wie ich, dass man, wenn man sagt, in der Scheune sitzen muss, weil ich immer gesagt habe, für mich ist der Fußball als Trainer der Abschluss der Woche, das Fest am Samstag oder am Sonntag, und dieses Fest habe ich zu feiern, so sicher das, weil ich das von den großen Trainern gesehen habe, von meinen großen Trainern gesehen habe, von den jetzigen großen Trainern es genauso sehe, und so sollte man sich präsentieren, aber jeder wie will.
Wer war für
das
dich?
Das zur Eitelkeit.
Wer war für dich der beste Trainer, den du je hattest? War es Otto Baric?
Absolut. Otto, meine zwei besten Trainer, das werde ich immer sagen, sind alle zwei tot und haben nichts davon. Ich war bei beiden Begräbnissen, war der Robert Körn und der Seppe Cianca, waren das Allerbeste. Das waren meine Jugendtrainer nach meinem Vater, der mir alles gelernt hat, haben mir die alle Feinheiten mitgegeben, die ich als Fußballer gekonnt habe, und die habe ich sehr gut gekonnt, das haben mir die gelernt. Der Seppe Cianca und der Robert Körner, das sind die Allerbesten. In meiner Profilaufbahn sicherlich der Baric, sicherlich der Vlatko Marković, der Erich Hof, der Karl Schlechter bei Rapid. So viel Gute. Der eine war der Janis Gocic, der eine war ein super Trainer, der andere war mehr super Mensch. Ich hab Gott sei Dank so viel, ganz, ganz wenig Schlechter gehabt.
Dein Vater war auch Trainer?
Ja.
War Straßenbahner, du hast ja bei Straßenbahn gespielt,
ja.
Heute könnte man sagen Team Wiener Linien. Diese Geradlinigkeit, die ein Straßenbahnfahrer haben muss, weil er nicht abbiegen kann. Hast du die von ihm gelernt, geerbt?
Ich denke schon. Ich glaube schon. Mein Vater hat mir das gelernt, wahrscheinlich auch authentisch zu sein. Er war authentisch. Er war Straßenbahner und er war überall beliebt. Er ist, wenn der wo reingekommen ist, sein Erdbeben ausgebrochen. Den haben sie überall kennt und er war überall beliebt. Ja, wirklich, also. Er hat mir wahrscheinlich das Authentische und alles gelernt oder mitgegeben. Ja, es ist so.
Deine zweite Karriere müssen wir noch ansprechen? Dürfen wir noch ansprechen? Die Musik.
Karriere.
Lukas Resetaritz.
Liebe,
gut. Lukas Resetaritz hat dich eigentlich dazu gebracht, auf die Bühne zu gehen als Musiker.
Ja, mit Lukas war die Geschichte zum ersten Mal mit einer Platte bei den Rostigen Flügel. Der war immer bei Europacup mit zuschauen und den habe ich dann gekannt, weil er Rapidler ist. Und der hat damals mit dem Stefan Weber von Tradewawel dieses Lonely gemacht und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, das nächste Mal kannst du aber mich nehmen. Brauchst nicht den Stefan Weber nehmen zum Zusammensingen, Monsterplatten machst. Das habe ich ganz vergessen gehabt und eines Tages ist er gekommen und sagt, jetzt haben wir was, jetzt singst du bei mir. Und ich habe gesagt, nein, lass mir es gut. Ja, das war der erste Blatt, Rostig im Flügel. Er hat gesagt, nein, du kommst mit, Tonstudio Biesenberg und habe das eingelernt, das Lied, die Rostigen Flügel. Bin dort hier und habe geschmettert, dass er gar nicht geht und habe so geschmettert, dass er gesagt hat, das Lied singt nicht die erste Stimme, du singst die erste Stimme und ich singe mit dir. Im Chor mit die zweite Stimme. Ich habe gesagt, nicht, die erste Stimme ist ja dein Platten. Er sagt, nein, du bist beieinander. Ich habe dort geschmettert, dass es umgehauen hat, nimm die Verstärker an. Und das ist gut gegangen. Das war aus den Flügeln waren, sind eine super Sache. Super, weil es eine Coverversion aus Amerika. Super Nummer. Bis heute eine super Nummer. Evergreen.
Ja, du trittst immer noch auf mit Monty Python.
Ja.
Heuer nicht so sehr, weil die Weihnachtskonzerte und viele Konzerte eben nicht stattfinden können. Was gibt dir die Musik? Was geben dir diese Auftritte mit Monty Python?
Das ist, ja, ich habe dich kennengelernt, das war wieder so etwas, was du nicht im Vorhinein planen kannst. Der Toni Matosic, der Leader von Monty Python, ist ein begeisterter, wie der zweite Sänger, der Thomas Schreiber, ein begeisterter Fan der Kings und Beatles und Stones, aber Kings auch. Und der Tommy Vitera, mit dem ich die Nachtfalten gemacht habe in Radio Wien, hat die kennt und hat gesagt zum Toni Matosic, warum singt nicht einmal der Krankler bei euch so eine Gästerolle, weil das der größte Kings-Fan, was gibt und ihr spielt die Kings Night. Dann hat der gesagt, das ist eine gute Idee. Hat mich angerufen und gesagt, der Krankler, könnten Sie nicht einmal bei uns so ein paar Nummern von den Kings singen? Ich war gleich vorher Feuer und Flamme gewesen, das war aber die Zeit, als ich Teamchef wurde. Und habe gesagt, naja, jetzt ist ein bisschen die Leute, jetzt wird gerade Teamchef, wenn die hören, dass ich singe, das klingt nicht so gut, die Leute sagen, der Teamchef, der singt. Also wollte nicht, war aber bei einer schon auf Probe, haben wir die mal angeschaut. Super, habe gleich gesungen, drei Lieder von den Kings und war gleich da, die Sympathie und alles. Und habe gesagt, jetzt geht's nicht, vielleicht einmal später. Ein Jahr später hat er mich wieder angerufen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich es, weil jetzt habe ich schon gewusst. Und da war ich Gast bei Monty Python, featuring Johann Grau, und habe gesungen All Day and All of the Night, Waterloo Sunset, You Really Got Me. 4-5 Sachen bei einer zu Ende des Konzertes. Auf diesen hinauf ist eine Freundschaft entstanden. Auf diesen hinauf habe ich immer mehr gesungen. Auf diesen hinauf haben wir Programme entwickelt, die so einen Spaß machen. Die Leute kommen, die Leute haben eine Freude. Also dieses zum Beispiel ganz aus der Norm ist dieses Schlagerprogramm. Nicht, weil wenn ich zu einem Mann sage, hast du gern Schlager? Okay. Gottes Willen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Schlagerfuzzi es gibt. Unsere Schlagerprogramme sind Monate vorher ausverkauft. Es macht uns selber einen Riesenspaß. Wir spielen aber Schlager, die muss man erklären, die alten Schlager. Also Fred Bertelmann, Rex Gildo, also die richtigen Sachen, die heavy sind, die stark sind, nicht der heutige Schlager, diese alten Schlager. Leute sind begeistert, ich hätte das nie geglaubt.
Vico Toriani, oder?
Vico Toriani. Genauso die Weihnachtskonzerte. wurde ich dann unschlüssig, ob das überhaupt wem anderen gefällt, diese amerikanischen Weihnachtsklassiker, die ich so liebe. Und die aber, wie ich dann erfahren habe, meine Freunde von Monty Python genauso lieben wie ich. Und so haben wir diese Programme erfunden zusammen und spielen sie jetzt. Ich spiele mit einer so 20, 25 Konzerte pro Jahr. Es macht einen Riesenspaß, es ist live. Ich bin wieder gefordert, ich habe wieder Lampenfieber. Ich fürchte mich, bevor ich rausgehe, aber dann, wenn ich draußen stehe, lasse ich die Rampensau heraus und es macht so einen Spaß. Ich bin von professionellen Musikern umgeben, die wirklich toll sind und mich einbetten und bei mir bei allen dabei sind. Ja, das ist eigentlich jetzt mein zweites Standbein, meine zweite Liebe neben dem Fußball immer gewesen. Und das mache ich für mein Leben gern. Das hält mich jung.
Das Wichtigste für dich im Leben ist aber deine Familie.
Absolut.
Drei Kinder, Enkelkinder. Du bist seit fast 50 Jahren mit deiner Frau verheiratet?
47.
Ja.
47 Jahre, ja.
Was ist deine Frau für dich?
Bitte?
Was ist deine Frau für dich?
Das kann ich hier nicht in Worte fassen. Alles. Alles und das Wichtigste. Das Wichtigste zusammen mit meinen Kindern leben. Das mehr kann ich nicht sagen. Mehr bringe ich nicht zusammen.
Weil?
Weil das so ist.
Gut. Es gibt ja bei bekannten Persönlichkeiten, bei Fußballern auch immer wieder Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal, andere Frauen kennenzulernen. Bei dir hat es das Ganze nie gegeben. Bist du ein Heiliger?
Nein, ich habe als Fußballer kriegst du sicher sehr viele Möglichkeiten. Ich habe diese Möglichkeiten nicht genützt. Warum? Weil ich ganz einfach nicht will, weil ich zufrieden bin mit meinem Zuhause, weil ich zufrieden bin mit meiner Familie, weil ich zufrieden bin mit meiner Frau. Und das macht mich glücklich und das kann ich für was anderes nicht aufs Spiel setzen. Das hat für mich keinen Wert, er gibt für mich keine Möglichkeit.
Du hast auch eine zweite Heimat seit vielen Jahrzehnten, Jesolo.
Ich habe ein paar Heimaten. Also bei den Heimaten wird das Podcast noch zwei Jahre dauern, weil ich habe Jupiter in Florida, ich habe New York, ich habe London, ich habe Barcelona, also wo soll
ich
noch...
Ja, aber ich meine jetzt Heimat als,
ja,
wo du dich zu Hause fühlst, wo du auch Monate im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, verbringst.
Ich fühle mich bei den anderen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, auch wie zu Hause.
Gut.
Aber am Zuhausesten,
Gut, dann
fühle
ich
mich
dann frage
in
ich dich,
Italien.
Weshalb du dich in Jesolo am Zuhausesten fühlst?
Weil wir dort Arbeit machen und dort ist unser Zuhause. Dort haben wir unsere Möbel, mein Fernseher, mein Bett, meine Sitzgarnitur, meine Küche, meinen Tisch, meine Sesseln. Meine Bücher, darum ist es wirklich zu Hause. Das ist zu Hause. Dort sperren nur mir die Tür auf und gehen nur mir rein.
Du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein, oder?
Naja, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich brauche die Familie, ich brauche Italien, ich brauche das Meer, ich brauche die Sonne und ich brauche die Musik. Und ich brauche Bücher. Ich bin ein irrsinniger Bücher nah und lese im Sommer in Italien zwischen 20 und 30 Bücher. Das Ganze über im Jahr nichts, weil da habe ich keine Zeit, aber dort Bücher, Musik, Familie, der Fußball natürlich.
Natürlich.
Selber noch Fußball spielen auch. Das ist wichtig, das ist jetzt eigentlich das Gravierendste in Corona-Zeiten ist jetzt für mich, dass wir nicht Fußball spielen dürfen. Und deswegen appelliere ich an den Herrn Minister Anschober. Er soll sich was einfallen lassen, weil ich bin ein bisschen Has. Wir dürfen nicht spielen und ich frage mich, warum wir spielen im Freien. Und Sie haben das so entschieden, mit dem bin ich nicht einverstanden.
Gut, wir werden es weiterleiten.
Unbedingt weiterleiten, bitte.
Hans, was soll noch kommen im Leben? Was wünschst du dir noch?
Gesundheit, besonders in der jetzigen Zeit, was ein Modebegriff, leider eine ganz blöde, schiere Mode, dieser Corona-Virus. Und sonst wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe und es soll. Ich möchte noch lange bei Sky bleiben und noch lange berichten über die Match. Mit euch zusammen, mit den ganzen jungen Spritzer.
Danke.
Die eh brav sind. So jung sind sie eh nicht mehr. Aber ich bin halt schon ein bisschen weiter. Ja, und so soll es bleiben. Da muss nichts Gravierendes passieren. Dieser Coronavirus soll sich schleichen, aber schnell.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ich hoffe, dass mit der Impfung ist alles beseitigt. Bitte, Appell hier, lasst euch alle impfen, weil wenn wir sie alle impfen lassen, dann geht dieser scheiß Coronavirus weg. Entschuldige, dass ich ein schickes Wort sage. Es hat mich sehr gefreut.
Hans, dann besten Dank für dieses Gespräch, für dieses Freundschaftsspiel. Noch auf viele schöne gemeinsame
Sendungen. Es gibt kein Freundschaftsspiel. Es gibt kein Freundschaftsspiel. Hat mich sehr gefreut, habe die Ehre, war mir eine große Ehre.
Dankeschön.